Welcome to Game Talk. We talk games. Independent, authentic, and with passion. Here is your host, Joey.
Herzlich willkommen hier im Game Talk. Freut mich, dass du eingeschaltet hast. Während wir regelmäßig Episoden zu einzelnen Spielen machen, werden auch immer mal wieder Metathemen gewünscht. Und genau so eine Episode haben wir heute für euch im Petto. Wer ist das wir? Ich darf zwei Stammgäste begrüßen. Zum einen den Dodo, hallo.
Hallo, hallo.
Und den Stefan.
Hallo und schon mal Entschuldigung. Mal sehen, was dieses Mal passiert.
Wen kann man Besseres als Gast einladen in einer Folge, die schon Kontroverse im Titel hat, als den Donnerkai?
Wahrscheinlich haben es fleißige Game Talk-Hörerinnen und Hörer schon ein paar Mal jetzt vernommen, aber ihr beide macht natürlich auch jeweils einen Podcast. Dodo, in deinem Fall ist es der Durchgespielt-Podcast. Stefan, bei dir ist es das Echokraut oder der Echokraut-Podcast. Die Episoden werden bei euch in den Profilen natürlich verlinkt sein, wie immer in den Shownotes auf der Webseite zu dieser Episode. Die kann ich ja gleich schon nennen, gametalk.fm/kontroverse-ea. Ja, und damit habe ich schon den Titel verraten. Wir werden uns heute die Kontroverse um Electronic Arts ein bisschen vornehmen.
Dazu am besten, bevor ich das vergesse, würde ich ganz gerne den rechtlichen Hinweis geben. Ich nehme zumindest keinen Anspruch auf Vollständigkeit und alle Angaben sind ohne Gewähr. Wir sind einfach nur drei Typen, die sich jetzt einfach darum unterhalten. Wir haben hier weder vor, irgendjemand zu dissen oder sonst irgendwas. Wir wollen das einfach mal ein bisschen bereden. Stimmt's?
Du hast nicht vor, jemanden zu dissen?
Das ist dein rechtlicher Anspruch, dass du dich davon freisprichst, vollständig zu sein? Ich dachte, dass all die bösen Kommentare, die wir fallen lassen, vielleicht wenigstens geschichtlich begründet sind oder so, kommt jetzt.
Nein, ich wollte nur, wir sind keine Journalisten, sondern wir schwitzen hier jetzt einfach nur über das Gedöns.
Genau.
Das ist korrekt. Wir hangeln uns an den Fakten und an den persönlichen Erlebnissen lang, die wir alle so mit diesem Unternehmen haben. Und ich glaube, das ist auch ein ganz guter Startschuss, denn heutzutage kommt halt niemand drumrum. Also selbst Leute, die vielleicht 20 Videospiele gespielt haben in ihrem Leben, da ist die Chance relativ hoch, dass eins von denen von EA gepublished oder vielleicht sogar entwickelt wurde.
Meine EA-Geschichte ist ja auch schon relativ lang und man kriegt immer mal wieder mit. Also das erste Spiel, was physisch bei meinen Eltern rumliegt, ist Skate or Die von Electronic Arts.
Ja, wobei sie das, glaube ich, geportet haben damals, ne? Aber da waren sie auf jeden Fall auch schon dran beteiligt und das war halt in der frühen Zeit. Also bevor wir über das ganze Unternehmen und seinen Stellenwert in der Videospielgeschichte reden, würde ich sagen, wir reißen einmal ganz kurz die Gründungsgeschichte an. Denn prinzipiell kann man über das frühe EA kaum reden, ohne den Namen Trip Hawkins wenigstens mal fallen zu lassen. Mm. Der Typ hat das Ding nämlich 1982 aufgebaut. Und da waren das noch so ziemlich die schillernden Sternchen und die Good Guys in der Videospielwelt. Also am Namen hört man es schon, Electronic Arts, das hat man sich damals auf die Fahnen geschrieben. Videospiele können Kunst sein, die Debatte führen wir heute leider ja immer noch.
Mhm.
Ja, und man hat halt damals angefangen, Spieledesigner wirklich wie Stars zu behandeln und nicht wie irgendwelche Code-Monkeys, die nächste Auftragsarbeit darunter tippern müssen. In dem Sinne zum Beispiel hat sich Trip Hawkins angeschaut, wie in der Filmindustrie und der Plattenindustrie Verträge gestrickt werden, hat sich daran ein bisschen orientiert und hat dann halt auch den PR-Stunt in Anführungszeichen gebracht, Spieleentwickler und Core-Designer und halt wirklich essentielle Teammitglieder vorne mit auf das Cover des Spiels zu drucken. Also wirklich so, als hätte man gesagt, hier Wes Andersons Dracula stand dann da vorne halt, der Mitarbeiter des Monats drauf oder wie auch immer auf der Spiele-Cartridge. Ein Beispiel habe ich mir jetzt natürlich nicht rausgesucht.
Schon krass.
Aber es war schon eine interessante Zeit und da hat EA definitiv so ein bisschen den Rockstar raushängen lassen.
Naja, den Rockstar raushängen lassen tut ja nur Rockstar.
Ja, genau. Also Trip Hawkins hat das Ding dann relativ früh schon in die Rolle des Publishers reingedrückt. Die haben zum Beispiel dann so Hits wie Bard's Tale nicht mehr selbst entwickelt. Oder zum Beispiel Madden Football. Das ist ja selbst heute noch eine Hausnummer, die sie unter ihrer Fahne haben. Haben sie damals schon gepublished. Wasteland zum Beispiel. Ja, und jedenfalls haben sie dann halt auch so Tricks gebracht, wie dass sie einfach mal die Zwischenhändler, die damals in der Videospielbranche und generell im Spielzeughandel halt super präsent waren, das waren fast noch so reisende Händler, kann man sich vorstellen, wenn man sich hier dran erinnern, das war vor dem Internet, die haben sie einfach mal geschnitten, EA hat dann selber die Verträge mit Walmart und Tesco und wie heißen sie alle geschnitten?
Target,
genau. Und da muss man schon sagen, also die haben auf jeden Fall einigen Steine ins Rollen gebracht in die richtige Richtung. Und man könnte jetzt ein bisschen mutmaßen, dass das 1994 losging, den Bach runterzugehen, als dann der werte Herr Hawkins sich entschieden hat, doch nochmal woanders reinzuschnuppern und seine Nase in andere Business-Angelegenheiten zu halten. EA hinter sich zu lassen.
Du hast jetzt gesagt, den Bach runtergehen. Das kann man ja so wirklich gar nicht sagen. Das ist ja das Verrückte.
Wir reden bei dem Ruf über den Ruf der Gamerschaft ja jetzt vor allem, nicht über die Geschäftszahlen.
Ja, rufmäßig ja ging es wahrscheinlich schon runter, vielleicht heute nicht mehr so viel wie auch schon.
Mhm.
Aber finanziell, die halten sich ja immer noch recht stabil.
Ja. Ja, das meine ich ja. Oder meinst du jetzt Ruf der Spielerschaft in den 90ern? Weil also als ich aufgewachsen bin in den 90ern, war es halt wirklich, also du erzählst ja immer davon, dass du mit all deinen Freunden irgendwie immer gezockt hast. Das war bei mir zum Beispiel nicht so. Ich war der absoluteste ich war einer der einzigen Leute auf der ganzen Schule, die gezockt haben. Und da waren vielleicht noch 4 andere oder so in anderen Klassen.
Na krass. Wie war dann, also reden wir jetzt noch so von der Zeit 94, wo das Ganze dann so losging, nicht mehr unter dem genannten Chef zu stehen?
Ja, Mitte 90er bis Ende 90er zumindest bei mir.
Und wie hast du so dann den Ruf wahrgenommen? Oder war EA für dich ein cooles Unternehmen irgendwann mal?
Also in den 90ern war das halt hauptsächlich bekannt wegen den ganzen Sportspielen und eben Need for Speed.
EA Sports to the Game.
Weißt du, was ich da immer verstanden habe? Ich habe immer Cynic Games verstanden. Also zynische Spiele.
It's in the game, habe ich manchmal verstanden.
Ja, das habe ich auch verstanden.
It isn't a game, sagen sie eigentlich, oder?
Nee.
Also ich habe eigentlich eher coole Erinnerungen, weil ich also Need for Speed 1 war schon cool.
Ja.
Ja, und ja genau, FIFA World Cup 98 fand ich damals auch lustig. Vielleicht ist das Image dann noch nicht so wirklich transportiert worden, aber da war es noch nicht so, dass EA so mega der Pennerverein ist irgendwie.
Ich finde das spannend, weil ich in den 90ern noch gar nicht drauf geachtet habe, von wem ist eigentlich welches Spiel.
Ja, ja.
Also das höchste der Gefühle war vielleicht dann mal, dass man gemerkt hat, ach guck, Diablo 2 ist ja von den Leuten, die Warcraft gemacht haben.
Ja, da hast du völlig recht. Also als ich jünger war, war mir das total egal. Entwickler, Publisher, keine Ahnung. Nur die Franchise war wichtig.
Ja, genau. Deswegen finde ich das spannend, dass bei dir EA schon irgendwie zumindest als Name auf der Platte war damals.
Ja, doch, auf jeden Fall. Also wenn du mir in den 90ern, wenn du mich da fragst, welche Spiele macht EA, dann könnte ich sie dir nennen. Also ich habe damals halt schon geguckt, von wem ist was.
Da kommen wir dann nämlich auch ganz gut wieder auf das Stichjahr 1994 zurück.
Denn The Year Punk Broke.
Da war EA Sports nämlich schon eine krasse Marke. Also das hat da schon Millionen eingefahren. Da reden wir dann halt schon über irgendwelche 6. Teile der Madden-Reihe oder was auch immer die da schon licensed hatten. Und da hat sich das Unternehmen EA dann entschieden, statt dem Publishing vielleicht doch einfach ganze Studios zu kaufen. Warum, kann ich mir nicht so ganz erklären. Wahrscheinlich hat man sich da gedacht, ja, wir haben jetzt gerade das Geld, das muss auch irgendwo hin. So ist es ja immer bei Firmen, das Geld muss ja irgendwo arbeiten.
Ja, ja, klar.
Und dann kann man natürlich auch gleich sagen, ja, wir kaufen das verdammte Studio. Aber, und jetzt kommen wir zum kontroversen Thema, jetzt haben wir ein paar gute Worte darüber verloren. Jetzt wollen wir natürlich auch all die schlechten Meinungen, die im Internet so kursieren, mal abgreifen. Und ich schätze mal, die sind vor allem darauf zurückzuführen, dass man EA nachsagt, ob das richtig ist, werden wir später noch klären, aber dass man EA zumindest nachsagt, viele, viele berühmte Studios und berühmte Spieleserien damit eben weggekündigt, verkauft, getötet zu haben.
Ja, und ich würde meinen, damit machen wir mal einen strukturierten Schritt nach vorne. Wir werden hier in einem ersten Kapitel mal anschauen, welche Studios hat EA denn gekauft? Was haben die so gemacht? Und vor allen Dingen, welche hat sie dann wieder sterben lassen, also zugemacht? Später in einem weiteren Schritt wollen wir dann noch auf ein paar einzelne, ich nenne es jetzt mal Skandale eingehen und danach mal die ganze Geschichte noch ein bisschen in Relation setzen. Wen das eine oder das andere mehr interessiert, ich erinnere gerne immer mal wieder dran, dieser Podcast kommt mit Kapitelmarken. Außer bei Spotify, aber da will man den vielleicht ja auch nicht hören. Entsprechend guckt da rein. Wir gehen hier mal chronologisch durch, was die Entwicklungsstudios betrifft. Und zwar nicht chronologisch nach wann haben sie sie gekauft, sondern chronologisch nach wann haben sie sie zugemacht. Den Anfang macht hier schon eine große Nummer. Nennt sich Bullfrog. Was assoziiert ihr mit dem Studio?
Ja, Theme Park.
Theme Park, Theme Hospital.
Ja, Dungeon Keeper. Weißt du, ich glaube, die krassesten Namen für mich sind tatsächlich so diese Klassiker. Aber Es ist echt so wahnwitzig, wenn ich halt eben an meine Kindheit und so zurückdenke und ich dann an Theme Park und so denke und dann, ey, das gibt's halt einfach nicht mehr. Da muss man ja immer so ein bisschen halb aufpassen, weil diese Studios gibt es nicht mehr. Man muss dann immer so gucken, welche von den Mitgliedern und Programmierern und was weiß ich, Kreativköpfen von den Studios, wo sind die denn jetzt heutzutage? Mhm. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, bei Bullfrog weiß ich nicht, wo da die Leute sind.
Ja, Bullfrog hat ja auch eine sehr durchwachsene Firmengeschichte. Also der wohl bekannteste Name, der daraus so hervorgeht, ist Peter Molyneux, auch bekannt als der Gott der falschen Versprechung.
Ja, siehst du, da haben wir schon. Das ist jetzt halt eine Person, die von dem ganzen Entwicklerstudio sich so abgehoben hat und die immer noch irgendwo rumeiert.
Genau.
Ist Spore nicht? Ja doch, Spore ist auch von EA, ne?
Mhm. Genau, Spore war noch unter der EA-Fahne, aber er hat ja dann mit Lionhead doch, glaube ich, die Fable Games vor allem gemacht, ne?
Ja, Spore werden wir dann bei einem anderen Studio nochmal kurz ansprechen.
Stimmt, ja, das kommt ja noch.
Ja, was hat denn Bullfrog noch alles so gemacht? Theme Park haben wir gehört. Dungeon Keeper? Syndicate?
Syndicate ist noch eine größere Marke für viele, aber ich glaube, die war in Europa nie so groß.
Jetzt mal ohne Scheiß, ich finde das sehr interessant, weil ich habe immer gedacht, Syndicate kennt keinen Schwanz.
Ja, das habe ich auch so wahrgenommen.
Also ich muss offen zugeben, es ging auch völlig an mir vorbei. Ich war damals wahrscheinlich zu jung.
Es ist halt so ein Cyberpunk-Strategiespiel.
Ja, genau. Und doch sehr turn-based auch. Also so ein bisschen in die Richtung XCOM würde ich es jetzt stecken.
Ich fand das damals voll cool und voll geil. Aber ich will es eigentlich nicht nochmal spielen, weil ich befürchte, dass es sehr clunky ist.
Ja, der Komfort fehlt dann doch irgendwie. Aber das war ja auch eine Reihe dann. Also von Syndicate gab es insgesamt doch 4 oder 5 Teile dann auch.
Es gab
irgendwann
noch Syndicate Wars, aber das kann ich jetzt nicht so wirklich zuordnen.
Ja, und von Theme, also da haben sie ja dann auch mit Händen und Füßen versucht, alles draus zu machen. Es gab Theme Aquarium irgendwann.
Also was man sagen kann, ist auch, wenn man so diese Titel liest, sieht man schon, dass diese Studios oder diese Entwicklerstudios, die haben immer so eine Spezialisierung. Und hier würde ich mal sagen, ist es so ein Management-Strategiespiel.
Hm.
Das haben die so alle so gemein. Und das finde ich auch sehr interessant. Das muss man sich nämlich auch noch merken, dass diese Studios so bestimmte Genres sehr gut können.
Ja, total. Und dass die Genres vielleicht auch ihrer Zeit, also wir reden hier vom Zeitraum 95 bis 2001, wo EA da den Daumen drauf hatte. Das war so ein bisschen late to the party vielleicht schon. Also wann war SimCity? Irgendwie ganz Anfang der 90er, glaube ich. Müsste ich jetzt aber auch raten. Ich hoffe, ich lehne mich hier jetzt nicht allzu weit aus dem Fenster.
Also da kam ja auch mehrere.
Wir können uns ja nicht verbessern.
Ich sag ja, es sind hier zu viele Titel. Wir können hier nicht alle Daten auswendig. Und ich habe jetzt auch keine Lust, nebenbei hier alle Titel zu durchsuchen.
Aber Mitte der 90er müsste halt so die Phase gewesen sein, wo so Aufbaustrategie auf dem PC halt einfach noch boomt.
Ja, also ich habe SimCity auf dem Super Nintendo gespielt.
Zum Beispiel, ja. Und Theme Park zum Beispiel hat auch einen Port für den Super Nintendo bekommen. Und ja, Steam Hospital gibt's doch sogar auch auf der PS1 noch und solche Nummern. Ja. Also genau, da hat man dann halt auch viel mit Ports gearbeitet, viel über Auftragsarbeiten damals noch. Ports hat man selten selbst gemacht, warum auch immer. Gibt's wahrscheinlich einfach Gründe für, dass Spezialisten das besser konnten.
Ja.
Ja, aber so Bullfrog Studio, halt jetzt schon der erste große Titel. Und ich glaube, den nächsten, den werden noch mehr Leute kennen. Also wenn wir hier Westwood sagen, an was denkt ihr da als erstes?
Ja, Command & Conquer. Und als zweites Lands of Lore. Und Legend of Corindia haben die, glaube ich, auch gemacht.
Oh, stimmt, das Adventure früher. Ja, stimmt, auch mit 3 Teilen oder so. Hm.
Also, einer der Gründe, warum ich hier unbedingt dabei sein wollte, ist halt, weil da Westwood dabei ist. Meine Kindheit, wenn ich da an PC-Gaming denke, wenn ich das so mitkriege und was ich so selber gespielt habe, da denke ich nur an Blizzard und an Westwood.
Ja, komplett.
Wenn ich was am PC gespielt habe, dann halt Strategiespiele, weil die gab es halt damals nur auf dem PC. Es gab zwar Ports, aber die waren alle scheiße. Das wissen wir. Und Command & Conquer ist eigentlich, ich weiß es nicht, also Warcraft 3 ist halt bei mir sehr hoch im Kurs und ansonsten ist es halt Command & Conquer, Tiberium-Konflikt und Alarmstufe Rot 1. Die sind einfach so gut. Und jetzt ist das Allerentscheidendste, ja, Joey, pass gut auf, du wirst es wahrscheinlich schon wissen. Aber Westwood Studios haben das Real-Time-Strategy-Genre, so wie wir es jetzt kennen, begründet und eigentlich erfunden. Mit dem Spiel Dune 2.
Stimmt.
Das ist lustig, weil Dune 1 ist, glaube ich, ein Point-and-Click-Adventure und Dune 2 ist halt ein Strategiespiel geworden.
Ja. Oh, wir müssen ja unbedingt diese Doku verlinken. Hast du die auch gesehen? The Fall of Westwood oder so?
Naja, ja, da klingelt was. Aber das ist, glaube ich, schon relativ lange her.
Die ist echt sehenswert und die gibt's gratis auf YouTube.
Ah ja.
jetzt haben wir ganz vergessen zu sagen, wann Westwood geschlossen wurde, nämlich schon 2003. Und das erschüttert mich zutiefst, weil ich irgendwie nicht das Gefühl habe, dass es Westwood schon so lange nicht mehr gibt. Also irgendwie ist da so dieses Zeitgefühl, mein inneres Zeitgefühl, dass es das so lange nicht mehr gibt, das fühlt sich irgendwie sehr merkwürdig an.
Ja, weil die Reihe halt weitergeführt wurde, also die Lizenz haben sie halt behalten und EA hat ja dann weiter Command & Conquer Spiele gepumpt, zum Beispiel dann Red Alert 3 und das ist auch wirklich, wirklich kein schlechtes Spiel, so sehr ich es mir vielleicht wünschen würde, um EA in dem Moment hassen zu können, aber...
Das war wirklich noch gut, aber wenn man sich bei den Fans umhört, soll das ja ungefähr das letzte Gute gewesen sein.
Ich habe Red Alert 3 nur mal auf einer LAN gespielt und habe so gedacht, okay, jetzt haben sie halt den Regler auf 11 gedreht und jetzt geht's hier halt völlig ab. Jetzt ist alles egal geworden. Das ist ja total abgedreht, weil es gibt ja bei Command & Conquer gibt's ja quasi diese Tiberium-Reihe, die in einer alternativen Realität spielt, wo ein Komet auf die Erde gekommen ist und der das Tiberium eben in sich hatte und das ist dann in der Erde gewachsen und Tiberium ist halt quasi der Brennstoff, den alle haben wollen. Und Alarmstufe Rot ist halt so diese alternative Realitätsreihe bei Alarmstufe Rot 1. Wie ist es denn? Ist da nicht Einstein zurück in die Zeit gereist und hat Hitler getötet oder
ja, irgendwie sowas? Da geht's halt komplett irre.
Ja.
Also Westwood ist definitiv auch eins der wichtigsten Studios auf dieser Liste. Auch wenn die halt 2003 schon dicht gemacht wurden und man dann weiter diese Lizenz ausgenutzt hat, möchte man fast sagen. Also wie gesagt, Red Alert 3 war noch gut, aber danach hat EA halt angefangen, das Ding tot zu monetarisieren. Da kommen wir später bei den Skandalen, glaube ich, nochmal drauf zu sprechen. Was dann halt folgte, waren unter anderem Webgames und jetzt der letzte Streich, nachdem man 4 Jahre nichts von Command & Conquer gehört hat, war ein dämliches Mobile-Game, was absolut tot monetarisiert ist.
Ja.
Also ja, hat man halt auch nichts mehr mitgemacht.
Ich glaube, der letzte PC-Teil war Command & Conquer 4, kann das sein?
Oh, der war richtig schlimm. Tiberium 4 war richtig schlimm.
Ich habe es nie gespielt, weil ich nur das gehört habe und dann war das quasi für mich am Ende. Und da habe ich dann auch realisiert, ach so, die eigentlichen Macher haben gar nichts mehr damit zu tun. Und das. Also ich glaube, bei Tiberium 4 habe ich so angefangen zu realisieren, was EA anfängt, dafür einen Schaden zu machen.
Ja, also die haben halt Lizenzen nicht verstanden. Das Problem haben ganz viele in der Videospielbranche und da wollen wir jetzt nicht schon wieder Nintendo haten, aber der Seitenhieb muss hier einfach kommen. Die verstehen nämlich jetzt endlich nach 10 Jahren im Dunkeln rumstochern, was man mit den Lizenzen machen kann. Und Westwood ist das beste Beispiel, da hat man was richtig, richtig Gutes in der Hand gehabt. Die Marke hat zu dem Zeitpunkt noch gelebt. Als EA das übernommen hat, hatte man gerade den Release von Generals in der Hand. Das war lange Zeit ein E-Sport-taugliches Spiel. Und dann macht
Generals
man halt einfach...
War auch echt gut.
Genau, und dann macht man halt einfach irgendwie hier so ein Red Alert und danach denkt man, ja, dann bauen wir jetzt einen Command & Conquer, aber ohne Basen, weil was mögen die Leute an Command & Conquer? Ja, die Basen doch nicht, nee, ist ja Quatsch.
Es ist halt echt mega verrückt. Das Studio, was halt ein ganzes Genre mitbegründet hat, so wichtige Sachen. Genauso auch der nächste, ja, wenn wir einfach mal weiterhüpfen. Origin. So, wem sagt das irgendwas?
Da sind wir jetzt halt wirklich, wirklich tief in der Retro-Kiste.
Ja.
Aber wenn man den Namen des Spiels hört, dann ist man halt wieder dabei. Also Origin, so heißt ja deren Launcher heute noch, EA Origin. Das ist ja nicht irgendwoher. Das ist das Studio, was Ultima damals gemacht hat und dann später auch Wing Commander. Und ich glaube, damit haben die ganz schön Kohle gemacht, als sie das 92 gekauft haben.
Ey, Wing Commander war in den 90ern der Shit. 4 CDs.
Ey, der dritte Wing Commander mit Luke fucking Skywalker.
Ja, Malcolm McDowell und Mark Hamill in,
ja.
What the fuck, nehmt alle, ist das eigentlich ein Spiel? Ja, manchmal fliegt man ein bisschen rum. Egal, die Zwischensequenzen sind der Knaller.
Lasst mich nochmal mit dem Typ im Löwenkostüm reden.
Das war so krass. Ja, und Ultima halt auch wegen seinen ganzen Rollenspiel-Ambitionen, was das alles so hervorgehoben hat. Ultima 9 hatte ich jetzt relativ gut in Erinnerung. Es war aber wohl anscheinend ein Flop und halt auch mega verbuggt. Aber auch hier voll das krasse Studio eigentlich.
Ja, und 92 sind wir, glaube ich, auch noch nicht bei Ultima 9 oder bei Ultima Online oder so. Da sind wir halt noch in, also wenn man es mal drastisch ausdrücken würde, dann gäbe es ohne Ultima auch kein Skyrim. Das hat halt einfach so viel so richtig gemacht und Maßstäbe gelegt seinerzeit. Auch da, irgendwie hat man es geschafft, das Ding gegen die Wand zu fahren. Also der berühmte Lord British hier, dessen Namen ich mir nie merken kann, der ist ja auch irgendwie so ein Urgestein der Videospiel-Celebrities, der Kopf hinter Ultima, der war dann auch irgendwann raus. Ja, und dann hat man auch die Marke kaputt gefahren. Also vielleicht zeichnet hier sich noch so ein kleines Muster ab.
Aber man muss ihnen ja zugutehalten, 92 gekauft und sie haben immerhin bis 2004 durchgehalten. Also da sind sie schon mit in den Top-Platzierungen bei EA.
Was ist denn das letzte Spiel, was Origin rausgebracht hat, nochmal?
War das nicht Ultima Online irgendwann?
Kann doch nicht sein, dass Ultima 9 das letzte Spiel ist, was die rausgebracht haben. Und dann ging das noch so lange weiter, weil Ultima 9 ist von 99. 5 Jahre dann noch was, also.
Ja, oder auch die Wing Commander Serie, das haben wir gerade gesagt, die hatte halt absolut Potenzial. 94 gerade mal hier Wing Commander 3 und dann 96 nochmal Wing Commander 4. Und dann hat man sich entschieden, Privateer nochmal aufleben zu lassen irgendwie in dieser Serie. Es ist ja so ein Spin-off. Und dann hat man Wing Commander Prophecy gemacht. Vielleicht hat man da einfach den Markt auch überspült, weil der dritte Teil so gut war, hat man halt eine viel zu hohe Fallhöhe dann für den ganzen Kram geschaffen.
Also ich habe noch mitgekriegt, dass Prophecy das beste Wing Commander sein soll.
Ja.
Also habe ich damals so gehört, dass das voll, aber vielleicht verschwimmen hier auch wieder Tatsachen. Ja. Aber das wundert mich einfach, dass das noch so lange weiterging. Vielleicht haben die an irgendwas gearbeitet, was man nicht mitbekommen hat. Das ist sowieso etwas, was ich am allerverrücktesten finde, dass bei EA ganz oft Sachen jetzt auch jüngst, also zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, jüngst wieder Neuigkeiten, dass irgendwelche Star Wars, generell Star Wars Spiele werden entwickelt. Man hört immer wieder was davon und dann, nein, wird gecancelt. Mhm. Ja, okay, jetzt arbeiten sie doch wieder an einem Star, nein, wird gecancelt. Und was da für Leute arbeiten. Amy Henning hat da, glaube ich, mitgearbeitet. Was da an Geld und an Arbeitsstunden reingeflossen ist und dann plötzlich, puff, ist das einfach so weg. Und dann im gleichen Atemzug werden dann meistens die Studios geschlossen. Und ich verstehe das einfach nicht. Ich frage mich dann echt, ey, was ist da bei der Planung schiefgelaufen? Du kannst doch nicht 2 Jahre lang an einem Projekt arbeiten, weil so lange sind die Entwicklungszeiten ja relativ oft. 2 Jahre machen die da rum und dann auf einmal wird der Stecker gezogen. Und wir reden hier nicht von, ja, sind jetzt ein paar Euros flöten gegangen. Das sind Millionen, was da verschossen wird. Ich meine, es kann natürlich sein, dass FIFA und Madden da wieder relativ viel ausgleicht, weil, wenn ihr euch mal die Verkaufszahlen von FIFA und so anguckt, das ist ja völlig absurd, wie jedes Jahr aufs Neue die Fußballverrückten in die Läden stürmen, um dieses dumme Spiel zu kaufen.
Das ist noch ein ganz anderes Thema, wo die ihr Geld mitmachen, aber da müsste man jetzt wahrscheinlich wirklich irgendwie in die Glaskugel gucken. Also warum ein Studio, das einen AAA-Titel gerade baut? Wir reden hier nicht von irgendwelchen Indie-Produktionen, wo man nach einem Jahr vielleicht sagen kann, ja, dann könnt ihr drei jetzt wieder in Muttis Keller zurück, wir machen hier den Laden dicht. Das sind hier mehrere, weiß ich nicht, also da werden locker 100 Leute an einem AAA-Titel sitzen.
Ja, mindestens.
Dann hast du wirklich eine Production-Time, mittlerweile eher 3 Jahre sogar, manchmal sogar 4 Jahre für so einen Titel. Und nach 2 Jahren fällt dir dann auf, ja, alles, was wir bis jetzt gemacht haben, das schmeißen wir in die Tonne. Also dann würde ich ja wenigstens vielleicht irgendwie als Schadensbegrenzung sagen, dann gehen wir in Holzweg jetzt zu Ende, hier in das nächste halbe Jahr bauen wir da ein Scheißende rein und hassen uns wieder alle, aber wenn wir es gar nicht rausbringen, ist das Geld weg.
Stimmt.
Ja, genau, das meine ich nämlich, das verstehe ich halt nicht. Da kommen wir dann später noch drauf zurück, dass dann Spiele manchmal selten noch irgendwie umfunktioniert werden zu anderen Sachen.
Aber hier bei Origin jetzt, um das kurz in den Ring zu werfen, fällt halt auch schon auf, dass da ganz, ganz gezielt auf Lizenzen, die da noch drunter liegen, gespäht wurde. Origin zum Beispiel, damals Lizenzhalter von System Shock. Da hatte man bestimmt auch Bock, sich das unter den Nagel zu reißen. Und das System werden wir dann später nochmal sehen bei einem ganz, ganz bekannten Studio auch. Das nächste jetzt, das sagt wahrscheinlich keinem so richtig was, das ist das Mythic Studio. Eigentlich nur bekannt für Dark Age of Camelot und das muss 2006 irgendwie im großen Hype von WoW so eine Kurzschlussreaktion in der Chefetage von EA gewesen sein, wo man dann gedacht haben muss, ja, alle machen MMO, wir brauchen jetzt auch eins, hier dieses Camelot, los. Und dann wurde gleich wieder das ganze Studio gekauft.
Dark Age of Camelot ist aber, glaube ich, älter als WoW.
Es kam 2001.
Ja, siehst du.
Verwechsel ich das denn total? Das ist so ein MMO oder nicht?
Ja, ja, aber das kam halt 2001 schon raus. Das war eine, also es gab, also die großen PC-MMOs vor World of Warcraft waren EverQuest und Dark Age of Camelot.
Ich dachte nur EverQuest, ja, krass, aber dann ist es ja noch verrückter, dass man in dieser Hype-Phase dann 2006 überlegt, ja, dann kaufen wir mal den Entwickler dieses Spiels, wo man eigentlich schon sieht, WoW rennt gerade allem Rang und Namen ab.
2006 war ja die WoW-Hochzeit. Da waren es, glaube ich, 15 Millionen Spieler oder irgend sowas. Also völlig absurd. Da war ja alles andere, war ja, gab es zwar, aber das war so, ja, okay, dagegen können wir nicht anstinken.
Ja, und trotzdem kamen halt immer wieder so Sachen, dann kam plötzlich Warhammer Online, war nach einem halben Jahr wieder weg. Dann
ey, aber Warhammer Online war richtig geil und das ist eine echt Schande, dass das so schnell umging.
Guild Wars war also auch gut, hey.
Ja, die waren auch alle irgendwie cool. Oder auch Herr der Ringe Online habe ich noch irgendwie einen Monat dann gespielt und dann habe ich mal in Final Fantasy 11 reingezockt. Aber keiner konnte halt irgendwie diesen World of Warcraft entthronen dann. Aber alle haben es versucht und so natürlich auch EA. Und 2014 hat man dann irgendwann eingesehen, okay, wir machen den Laden wieder dicht. Mythic, tschüss.
Tschüss. Das nächste kenne ich überhaupt nicht. Das war mir, ist mir eigentlich auch egal.
Ja. Kann ich fast auch so sagen, ja.
Nicht verwechseln mit der Band, wurde hier NuFX, also N-U-F-X.
Krass, Joey kennt die? Das ist ja krass, das hätte ich überhaupt nicht gedacht. Ich wollte die ansprechen. Geil, jetzt mach du es auch gut. Dann, das freut mich. Cool.
Joey ist auch einer von uns Altpunkern.
Aber dir näher geht nicht so wie Stefan und so. Also ich war da viel disziplinierter. Ja, egal. Gekauft 2004. Geschlossen 2007, die haben es dann wirklich nicht lange durchgehalten und das Einzige, wofür man die jetzt so kennen könnte, ist NBA Street. So, ja, wir machen Basketball, aber wir müssen es jetzt noch so ein bisschen cooler machen als normal Basketball.
Ich habe das mitgekriegt, aber das war mir voll egal.
Es hat für mich irgendwie immer so ein bisschen den Beigeschmack gehabt, so als hätte man gedacht, wir brauchen mal wieder was, was die Leute so geil finden wie früher NBA Jam und dann machen wir NBA Street und keiner will's haben.
Ja, es ist Lulli. Also das ist sowas, das ist halt auch echt egal, dass das, ja.
Ja, noch dazu, weil das ja halt auch in diese Sportsriege irgendwie quer reingrätscht und die sowieso nochmal ein Kapitel für sich wären. Aber dann haben wir wieder eins, da haben wir eben schon über Star Wars geredet und da muss man natürlich Pandemic nennen, die damals das erste und zweite Star Wars Battlefront gemacht haben. Und nicht das erste und zweite Star Wars Battlefront für die PS4, sondern halt wirklich 2008 Star Wars Battlefront.
Die guten Star Wars Battlefront, die ich damals rauf und runter gespielt habe, die mir echt gut gefallen haben.
Ich fand
die
also
auch Star Wars Battlefront 2 gab es für die PSP. Und ich glaube, das gilt sogar als eine der coolsten Versionen, habe ich irgendwie mal so mitgekriegt. Ich muss ja, bevor ich das vergesse, ich muss ja zu meiner großen Schande gestehen, damit ich das hier jetzt mal direkt noch loswerden kann. Stefans Beistuhl ist, das letzte Spiel, was ich mir von EA gekauft habe, ist halt Star Wars Battlefront von 2015. Da hat mich mein bester Freund so lange genervt, dass er gesagt hat, ey, wir spielen das zusammen, wir spielen das zusammen. Da habe ich gesagt, ey, ich spiele nur auf der PS4. Ich habe keinen Bock, ich spiele nicht am PC, ich mache das nicht. Und dann hat er mich überredet, ja, aber am PC kostet das nichts und ich habe kein PS Plus und ich will nicht. Und lass uns das am PC spielen. Was habe ich gemacht? Ich kaufe das Ding und dann habe ich das installiert und dann haben wir das natürlich nur ein paar Minuten gespielt. Dann ist mir mal wieder aufgefallen, ach scheiße, das kann man ja gar nicht verkaufen. Das geht ja gar nicht, das habe ich jetzt für immer.
Ja, man muss halt auch dazu sagen, das Spiel ist einfach ein Battlefield im Star Wars Universum und es sieht verdammt gut aus und es macht
also
wohl auch Spaß.
Also die neuen meinst du jetzt?
Genau, aber die neuen, ja, können wir wann anders drüber reden, gehört jetzt hier nicht hin. Jedenfalls Pandemic hat man 2008 gekauft, 2009 schon wieder geschlossen und da möchte ich halt nochmal darauf hinweisen, dass das, glaube ich, wirklich nur eine Lizenzkiste war, denn Pandemic hatte damals BioWare unter Vertrag, die hat man da gleich mitgekauft und die hat man nicht sofort wieder zugemacht.
Ich weiß nicht, ob die BioWare unter Vertrag hatten, wem da wer gehört und so, aber die hatten sicher beide dann miteinander zu tun. Und ja, EA ging es mit größter Wahrscheinlichkeit darum, da vor allen Dingen BioWare einzukaufen und Pandemic kam dann halt so mit dazu.
Ja, und Star Wars war halt auch schon immer eine schwierige Lizenz. Relativ leicht zu bekommen, aber heftige Qualitätsauflagen damals noch von Lucas Games. Ja. Und dementsprechend war es vielleicht auch nicht schlecht für EA, da schon mal einen Fuß in der Tür zu haben. Da sollten ja dann auch später und selbst heute noch Spiele folgen.
Ja, genau. Weißt du, womit ich Pandemic viel eher assoziiere? Das ist Mercenaries.
Oh, das weiß ich gar nicht.
Das heißt Mercenaries Doppelpunkt Playground of Destruction. Genau das ist es auch. Das hat quasi auch so Open, also das, wie soll ich das, kann man am ehesten noch mit Just Cause vergleichen, noch mehr auf absurden Zerstörungswahn. Guck dir einfach mal ein Video an, dann wirst, ich kann dir das jetzt schlecht erklären.
Ich glaube, dafür war das Spiel dann auch bekannt und das war etwa das Einzige, wofür das Spiel bekannt war. Einfach die Zerstörung.
Ja, so ungefähr.
Ja gut, da gab es ja einige in der Videospielhistorie, die nur dafür bekannt waren, aber erzähl uns doch was über das nächste Studio, da kann ich nämlich nicht mal den Titel auseinanderhalten. DreamWorks Interactive und Danger Close und EA Los Angeles? Das sind gleich drei auf einmal.
Wurden dann wahrscheinlich zwischendurch immer mal umbenannt.
Ah, das kann sein.
DreamWorks ist ja, gehört der Steven Spielberg. Also purchased wurde es hier, also gekauft wurde es von EA 2000. So, und jetzt muss man sich überlegen, so, ich glaube, Soldat James Ryan kam 99 raus und Medal of Honor und da merkt man schon so ein bisschen die Zusammenhänge. Da wollte Steven Spielberg wahrscheinlich auch, der ist ja, digital krasser unterwegs, als man so denkt. Und DreamWorks hat dann Medal of Honor herausgebracht, was damals nur auf der PlayStation 1 erschien. Das ist total verrückt.
Stimmt, ja, das war ein PlayStation-Exclusive.
Ja, das war ein PlayStation-Exclusive. Ist total merkwürdig,
ja,
dass man da irgendwie einen Ego-Shooter auf die PlayStation rausgebracht hat. Und Medal of Honor Honor.
Battle of Hodor.
Ich habe das ein bisschen gespielt, aber auch da ging es dann relativ schnell dahin, dass ich gemerkt habe, ey, diese Kriegsshooter, nee, sowas will ich nicht spielen. Ich will keine Kriegsshooter spielen. Also ganz davon abgesehen, dass ich keine Ego-Shooter spielen kann wegen meiner Motion Sickness.
Stimmt,
aber
ja,
diese ganze Kriegsthematik, ich finde das so abstoßend. Und ich finde das auch so abstoßend, dass so viele Leute das spielen und cool finden. Und ich finde das so merkwürdig, Leute davon zu hören, oh ja, das, damals war ja auch schon Call of Duty. Und dann, oh, das ist voll geil. Und ich denke mir so, ey, fickt euch.
Hm.
Was ist eigentlich bei euch schiefgelaufen?
Das ist jetzt wieder eine gefährliche Seitendiskussion, die wir aufreißen. Ich würde dazu halt sagen, das liegt nicht unbedingt an den Leuten, die Call of Duty spielen oder Medal of Honor oder Battlefield oder was auch immer und dann sagen, oh geil, endlich wieder Krieg, sondern eher wirklich an dieser ganzen Massenmediengeschichte, die vor allem in den frühen 2000ern, vielleicht auch noch so Ende 90er aus diesem Actionfilm-Hype herausging. Und auf einmal waren Kriegsfilme geil. Und James Ryan ist halt im Prinzip ein Antikriegsfilm, aber trotzdem waren alle im Kino zweimal und haben gesagt, oh geil, guck mal, dem einen hängen die Gedärme raus.
Mhm.
Das ist halt so eine Erziehung, die wir hier mitverfolgen können. Und ich finde jetzt, 2019 mittlerweile, gehen wir da in eine richtigere Richtung, aber wir haben immer noch im AAA-Markt diese Spiele, die dir sagen wollen, hier, guck mal, Krieg, ganz schön geil, oder? Und ich weiß nicht, wie sehr das an den amerikanischen AAAs hängt, weil aus Europa kommen eher die Antikrieg-Indie-Games dann wiederum.
Ja.
Weiß ich nicht, ist halt wieder gefährlich, jetzt darüber in 2 Minuten zu reden, während wir doch eigentlich über das nächste EA-Studio reden wollen.
Wobei ich hier noch kurz was anmerken möchte, ich habe auch ein altes Medal of Honor gespielt oder sogar 2, das weiß ich noch, eines damals noch auf dem GameCube. Später haben sie ja dann die Serie mal released, das war glaube ich 2010, und haben ein Spiel rausgebracht, das einfach nur wieder Medal of Honor hieß. Das war eigentlich eine halbe Beta für Battlefield 3 oder 4 war es dann schon.
Das war das, was er in Afghanistan gespielt hat, oder?
Ja, und interessanterweise wurde der Multiplayer da schon von DICE gemacht.
Stimmt, ja.
Ja, weil DICE sind ja die aktuellen Battlefield-Entwickler.
Das Spiel war gar nicht so schlecht. Der Multiplayer war ein bisschen light, so verglichen mit Battlefield. Also da war nicht so viel drin. Aber eigentlich fand ich das ganz okay, muss ich ehrlich sagen.
Ich hoffe, dass das jetzt nicht so falsch rübergekommen ist. Aber ich habe halt einfach voll die Probleme damit, irgendwie Kriegsspiele zu spielen, weil ich das voll abstoßend finde.
Ich finde das völlig nachvollziehbar, dass es da eine moralische Hürde gibt. Und ich würde mir wünschen, dass das mehr Leute haben, weil dann würden vielleicht mehr Leute ein Antikriegsspiel kaufen und weniger Leute das nächste Call of Duty, wo es wieder heißt, oh, guck mal, Zweiter Weltkrieg, aber noch geiler, als es wirklich war, so nach dem Motto. Das finde ich auch pervers.
Gehen wir mal zum nächsten. Da ist es dann wieder ein bisschen fantastischer. Wie spricht man das aus? Phenomic, oder was?
Mhm.
Einfach nur Phenomic.
Ja, die haben Spellforce gemacht. Das könnte dem einen oder anderen was sagen. Das habe ich leider nicht gespielt. Ein Herzensspiel von mir, was sie gemacht haben, war Battleforge. Das war so ein Hybrid aus Realtime-Strategy und Kartenspiel, also genau up my alley. Und das haben sie dann auch kurze Zeit später irgendwann dicht gemacht, nachdem ich es irgendwie ein halbes Jahr gespielt habe.
Musste man sich da nicht noch irgendwelches Zeug kaufen?
Du hattest während der Lebenszeit des Spiels 2 Erweiterungen, die du dann dazu kaufen musstest. Also das hatte so ein Booster-System. Du konntest dir aber, also damals war es noch nicht so komplett ausgeschlachtet. Wir reden hier vom Jahr 2006 bis 2013 jetzt, wo sie Phenomic gekauft und wieder dicht gemacht haben. Und da war es noch nicht so krass, dass du dir quasi gar nichts von Ingame-Währung kaufen konntest. Ich habe da wirklich nur die Erweiterung gekauft und nie ein Booster-Pack und hatte alle Karten, die ich gebraucht habe. Also
okay.
Also Battleforge kenne ich überhaupt nicht. Ich kenne viel mehr Spellforce, weil ich kann mich noch dran erinnern, das ist ein Strategiespiel und du kannst Helden in 3D-Grafik spielen. Das ist quasi ein Rollenspiel und ein Strategiespiel gleichzeitig. Wie krass ist das bitte? Und dann, ja, aber du brauchst einen Computer für in 5 Jahren, damit alles gut läuft.
Ja, ziemlich gut möglich. Also dann auf jeden Fall Phenomic, die Könige des Crossover-Games.
Lustig, Spellforce 3 ist ja gar nicht so alt, habe ich schon lange auf meiner Liste. Wenn das mal günstig irgendwo in einem Store ist, dann hole ich mir das mal. Kam ja leider ein bisschen buggy raus, aber soll gar nicht so schlecht sein.
Ja, das hat die Spellforce-Reihe so an sich, dass die buggy rauskommt. Das ist seit jeher so. Muss die Spiele ein Jahr später kaufen, dann sind sie geil.
Grimlore Games macht heute wohl die Spellforce-Spiele, zumindest den dritten Teil.
Aber THQ Nordic hat den dritten gepublished, ne?
Richtig, ja.
Ja, okay, gut.
Mit anderen Worten, sie haben die Lizenz in die Hand gedrückt bekommen. Macht mal ein Spellforce.
Ja. Gab's dann wahrscheinlich günstig. Venomic hielt ja nicht so lang durch. 2006 gekauft und 2013 dann von EA begraben.
Ja, eine Reihe, die wir am Anfang schon angesprochen haben mit der legendären Need for Speed Serie, ist dann Black Box Games. Die wurden schon 2002 aufgekauft und haben es dann immerhin 11 Jahre überlebt. Need for Speed heute immer noch eine Reihe. Ich verstehe nicht, wie die sich immer wieder neu erfinden können tatsächlich auch. Also es gibt dann ja immer mal wieder so Sachen wie Underground. Dann gibt es irgendwelche Sachen, die in die Richtung Fast and Furious gehen. Dann hast du doch in einem, glaube ich, mal ein Polizeiauto gespielt. Also im Prinzip immer das gleiche Racing-Game und trotzdem schaffen die es. Ich meine, ich habe die jetzt nicht gespielt, aber für mich oberflächlich betrachtet schaffen die es immer mal wieder einen frischen Wind reinzubringen. Und das finde ich auch schon bemerkenswert.
Weil sie immer wieder neue Entwicklerstudios kaufen wie Criterion. Und jedes Jahr macht ein anderes Studio ein Need for Speed. Criterion hat die Burnout-Reihe gemacht und was ist mit Need for Speed passiert, als Criterion übernommen hat? Au, jetzt hat es ziemlich nach Burnout gestunken. Also, oder nicht gestunken, aber also ich mochte ja Burnout mega, also Burnout 3 ist einer meiner Lieblingsspiele, die mit Autos zu tun haben.
Ich wollte gerade sagen, wäre ja kein Problem, wenn das ein Burnout geworden wäre, aber wenn, dann will ich bitte ein richtiges Burnout.
Genau, ja.
Burnout 2, Point of Impact, fand ich auch schon gut. Ja. Und dann Burnout 3, Takedown, fand ich eigentlich das Beste und dann ging es langsam runter.
Es ist auch das Beste. Ja, in Burnout 3 hat halt einfach alles gestimmt. Da war die Grafik auf der PlayStation 2 geil, es hat einen unfassbar geilen Soundtrack und das mit diesen Crashs war super cool. Und das findet man dann eben in so bestimmten Need for Speed-Teilen auch immer. Ich glaube, das letzte Need for Speed, was ich aktiv gespielt habe, war halt Underground. Und das ist, glaube ich, von 2004 oder so. Und das ist eben dieses, oh, Fast and Furious geht gerade voll ab. Dann lass mal Fast and Furious irgendwie da reinbauen. Und dann, ja, wie viele Autos gibt's denn? Ist eigentlich scheißegal, weil du kaufst ja am Anfang diesen Mazda und dann hast du den bis zum Ende.
Aber das hat bei uns voll gezündet. Das war 2003. Wir waren total die Zielgruppe und Need for Speed Underground und den zweiten Teil dann haben wir total geliebt.
Get low, get low, get low, get low.
Oh, Need for Speed Underground habe ich neulich auch nachgeholt. Es hat ja einen der längsten Story Modes, den es überhaupt gibt in Racing Games. Ey, irre. Einfach 100 Rennen fahren und du kriegst nie irgendein Upgrade, wenn man das mal gegen den Gran Turismo hält.
Bevor wir auf eine andere Reihe zu sprechen kommen, die möglicherweise noch stärker vermisst wird als Need for Speed oder vielleicht sogar Burnout. Heute werden die Need for Speed Spiele von 2 Studios gemacht, von Ghost Games und Fire Monkey Studios. Vielleicht da auch so abwechslungsweise, ich weiß es nicht. Aber die scheinen doch leider schon auch über den Zenit zu sein.
Von denen habe ich noch nie gehört.
Ja, dafür habe ich die andere Reihe von Blackbox Games nie gespielt, und zwar Skate. Ich war immer meinem Tony Hawk treu geblieben, scheint mir.
Ja, ich auch. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, ich habe das mal probiert und das hatte so eine völlig andere Steuerung und auch eine völlig andere Herangehensweise und das hat irgendwie bei mir nicht gefunkt.
Es war ein bisschen mehr auf Realismus getrimmt, aber war immer noch ganz gut. Und weil halt dann, ich sag jetzt mal nach Tony Hawk's Pro Skater 4, kein Gutes mehr kam, brauchte man halt was anderes. Und da war dann Skate 1, 2 und 3 wirklich eine willkommene Abwechslung. Ich habe den zweiten und den dritten gespielt und die fand ich alle gut.
Ey, Tony Hawk's American Wasteland war auch noch ganz cool.
Weiß nicht.
Doch.
Wasteland ging wieder in die richtige Richtung, nachdem 4 den Karren so vor die Wand gefahren hat.
Ja, genau.
4 war eigentlich ganz okay.
Also ich fand Underground und Underground 2, das ist ja, erinnert ihr euch noch? Das war nämlich die Kacke, weil es gab Need for Speed Underground und es gab Tony Hawk's Underground.
Stimmt, ja.
Und dann, oh, ich spiel gerade Underground. Ja, welches Auto hast du denn? Hö, von was redest du? Ich habe mir ein neues Skateboard zusammengestellt. Ja, das waren die Zeiten.
Ja, stimmt, die waren so zur gleichen Zeit.
Aber auch da, Tony Hawk wurde ja auch sowas von glorreich gegen den Karren gefahren. Aber naja, anderes Thema. Das nächste kann ich quasi komplett euch überlassen, weil dazu kann ich überhaupt nichts sagen.
Ja, das muss wieder so ein Trendding gewesen sein, wenn ich da hier so grob den Daumen über die Zeiten halte. Das Studio Playfish wurde 2009 gekauft und 2013 wieder abgestoßen, beziehungsweise dicht gemacht, und hat in den 4 Jahren The Sims Social Games entwickelt. Mhm. Also ohne weiter reinzugugeln, tippe ich jetzt mal, das hat was mit Facebook Gaming und dem Farmville-Hype seiner Zeit zu tun und dass EA da den Braten gerochen hat. Das müsste doch so die 2009er-Ära gewesen sein, oder?
Ja, ja, da bist du perfekt. The Sims Social ist effektiv ein Facebook-Spiel, eine Facebook-Zugabe zur Sims-Franchise.
Man darf das nicht unterschätzen, ne? Diese Sims-Spiele sind, ich weiß, ich mache mich hier jetzt wieder unbeliebt, aber ich sag's trotzdem.
Sag nicht Frauengame.
Doch, es ist aber so. Ich sehe es überall. Ohne Scheiß. Also wenn ich halt frage, ja, was zockt so? Er hat Sims auf dem Handy oder sonst wo. Es ist einfach so. Ich beobachte es Handy, jedes Mal. Ja, also gerade auf dem Handy ist es wohl auch ziemlich beliebt.
Krass, habe ich noch gar nicht gehört, dass es das da gibt. Also die Serie wird dann gerade mobile noch weitergeführt, weil irgendwie das Sims-Spiel ist doch jetzt auch schon 3 Jahre her, das letzte vollwertige, ne?
Ich habe keine Ahnung, Mobile-Games sind mir scheißegal.
Ja, ich meine, das echte Sims auf dem PC, das hat, glaube ich, vor 4 Jahren nochmal ein Major-Release
gekriegt. Auch das
ist
mir scheißegal. Ich habe, als es anfing mit, oh ja, jetzt kommt die erste Erweiterung, lustige Taschentücher oder irgend so ein Scheiß.
Oh je.
Ist was Wahres dran, aber Sims hat vielleicht so den Grundstein gelegt für diese ganze, du kaufst nie ein fertiges Spielgeschichte. Weil beim ersten Sims, klar, da hast du ein Spiel gekauft, hast es gespielt. Das war, glaube ich, 2000 ist Sims, ja, Sims ja, 2000 ja. Haben wir hier auch aufgeschrieben. Lass uns da den Bogen schlagen zum nächsten Studio, weil das ist erstaunlicherweise direkt Maxis und die sind ja für SimCity und die Sims-Reihe und alles bekannt. Die wurden 97 aufgekauft und sind das einzige der Studios, die wir hier jetzt in diesem langen Abwasch genannt haben, die es heute noch gibt, in Anführungszeichen gibt. Denn natürlich ist auch schon der große Kopf dahinter, Will Wright, nicht mehr da. Der ging nach dem Fuck-Up von Spore. Aber um zurück auf die Sims zu kommen, das war ja irgendwie 2000 ein Spiel, was du gekauft hast und dachtest, ja geil, Sims, spiele ich hier, baue ich meine Hütte, baue ich irgendwie mit einem Geldsheet das größte Haus oder spiele ganz ohne Geld und versuche mich durchzubauen und klar, wie auch immer.
Er säuft die Typen im Pool und guckt, dass ich den krassesten Beruf bekomme und so. Ja, ja, alles gespielt. Vor allen Dingen Sims 2 habe ich viel gespielt mit einem Freund auf der PlayStation 2. Splitscreen.
Na, jedenfalls hat die Sims ja dann ein sehr, sehr interessantes Geschäftsmodell gefahren. Und zwar kannten wir im PC-Bereich immer schon Expansion Packs. Jedes Warcraft hatte eins, jedes Command & Conquer hatte eins. Und Expansions waren halt einfach irgendwie der Weg vorm Internet, um ein Spiel ein halbes Jahr bis ein Jahr später nochmal auf die Speisekarte zu bringen, sozusagen.
Finde ich voll okay.
Und die Sims hat es halt einfach in dem Moment komplett durchschaut, dieses Erweiterungsgame in Anführungszeichen, und hat die Dinger so günstig rausgehauen, dass man erstmal dachte, ja, hier 19 Euro für eine Erweiterung, ist doch geil, die anderen haben damals 40 gekostet, ja, nehme ich mit. Und dann hast du halt das gleiche Spiel wie vorher mit diesen Add-on-Möglichkeiten. Ich meine, klar, in einem Strategiespiel hast du auch nur neue Einheiten, wenn du jetzt nur Multiplayer spielst. Aber die Sims wurde dann halt einfach nur erweitert durch neue Möbel und durch neue Haarschnitte und durch neue Kleidung und einen besseren Fernseher und ein anderes Bild, was du an die Wand hängen kannst. Und das haben die halt 12 Mal gemacht und sich daran eine goldene Nase verdient.
Ja, also echt krass. Aber ohne Scheiß, das waren ja irgendwelche Mode-Accessoires, wo es dann nur neue Sachen zum Anziehen gegeben hat oder irgend so Scheiß.
Oh, das gab's auch noch, stimmt. Für 5 Euro konntest du noch so Mini-Add-ons auch auf CD kaufen. Die waren dann irgendwie eine H&M-Collection oder eine IKEA-Schrank-Collection. Stimmt, wenn man die noch mitzählt, haben sie wahrscheinlich 40 Add-ons.
Ja.
Also das ist auf jeden Fall, wenn man sich mal überlegt, dass das Internet damals nicht geil genug war, um schnell genug so ein Set runterzuladen, dann war das einfach seiner Zeit voraus.
Ja, stimmt.
Heute holst du dir für 3,99 den IKEA-DLC. Also heute lädst du es halt einfach durch deine Leitung. Aber früher, so schon, muss ich schon sagen, finde ich nicht so schlecht. Und haben sie sich wahrscheinlich echt dumm und dusselig dran verdient.
Also ich möchte hier nochmal was klarstellen. Ich kenne die echten Zahlen nicht, wer Sims spielt, aber ich beobachte einfach, dass das bei jungen Frauen sehr beliebt ist. Ich denke mir das nicht aus, ich habe es halt wirklich gesehen und gefragt und alles.
Ja, ich weiß, ich mag das Klischee auch nicht, aber ich kann halt aus eigener Erfahrung nur zustimmen. Klar, ich meine, bei uns haben es alle gespielt.
Ich habe Sims nie gespielt. Ich habe keinen einzigen Sims-Teil gespielt.
Dann bist du wahrscheinlich die Ausnahme. Aber wie habe ich ja schon gesagt, also hatten wir uns ja anfangs schon drüber unterhalten, ich hatte halt viele Gamer in meinem Freundeskreis und wir haben eigentlich oft gezockt, wenn wir uns getroffen haben. Und natürlich habe ich auch mit einem Kumpel Sims gespielt und wir haben uns beide dann quasi als Charaktere gebaut und geguckt, wer kriegt denn jetzt welchen Job und wer kriegt welches Zimmer in diesem Haus.
Ja, ja.
Klar, also wir haben aber dann auch wieder die Sims zugeklappt und Tony Hawk gespielt und GoldenEye gespielt und was weiß ich gespielt. Aber interessant ist halt, dass auch die Mädels dieses Sims-Spiel gespielt haben in der Klasse, die sonst nichts von Videospielen verstanden haben, die sonst immer die Nase gerümpft haben, wenn wir erzählt haben, boah, gestern habe ich endlich in Warcraft 3 mein Level 20 gemacht, hier mein Online-Rank 20, haben die nur blöd geguckt, aber die Sims hatte trotzdem jeder.
Ja, ich kenne auch Bekannte von mir, die haben auch nur ein PC-Spiel gespielt und das waren die Sims mit Add-ons.
Ja, wie gesagt, diese Klischees gefallen mir nicht, aber es ist schon krass, wenn man das in seiner eigenen Erinnerung so aufwühlt, dann ist leider was Wahres dran, ja.
Naja, also es ist ja vollkommen klar, dass die Sims so erfolgreich wird, weil, und das muss man halt einfach mal so sagen, wenn man jetzt mal genau guckt, was so mitunter am erfolgreichsten ist, ganz besonders, wenn wir jetzt hier bei EA bleiben, sind das eben Spiele, die in Anführungszeichen am realistischsten sind. Ja, FIFA, Sims, du spielst was nach, was es halt in echt auch gibt und damit können sich halt irgendwie viel mehr Leute identifizieren. Bei mir ist es halt vom Verständnis her genau andersrum, weil ich denke mir dann, Wieso kannst du dieses Fantasy-Spiel nicht geil finden? Ja, es ist Drachengeschichten, finde ich doof. Das ist total, das ist total faszinierend, dass je näher es der realen Welt ist, können die halt mehr damit anfangen, weil die das besser verarbeiten können. Weil die dann wissen, was für was ist. Ja, also ich meine, wenn du FIFA einlegst und, keine Ahnung, weißt, was Fußball ist, dann kannst du dieses Spiel spielen. Dann musst du nur wissen, wo du passt und so. Aber im Prinzip legst du das ein, du kannst das. Und wenn du sowas wie die Sims spielst, dann weißt du, naja, wenn das Spiel mir jetzt sagt, du musst essen, dann weißt du, wie du dir theoretisch Essen machen musst. Oder ich habe keine Ahnung von den Sims, weil ich es halt nie gespielt habe, was man da alles machen kann. Aber weißt du, man legt das ein und man muss sich nicht reinarbeiten, sondern es funktioniert einfach.
Ich glaube, viel wichtiger ist noch der Part, den du als erstes genannt hast, und zwar diese Form der Realitätsflucht. Sims ist definitiv auch eine Form der Realitätsflucht, weil ich nicht in der Villa lebe und Top-Angestellter bei irgendeinem Wissenschaftsunternehmen bin und schlauer werde, wenn ich mich einmal hinsetze und ein Buch lese.
Schön wär's, ja.
So funktioniert es halt. Also die Sims sind ja dann auch nur wieder das nächste Level von SimCity in dem Moment gewesen. Und wir haben schon gesagt, 2000 war halt ja, die späten Ausläufer, da hat man halt einfach in dem Moment das goldene Ei gelegt, als man verstanden hat, SimCity war das letzte Jahrzehnt geil, konntest du in deinen komischen Windows-Fenstern, konntest du eine Stadt hochziehen, aber was die Leute jetzt gerade wollen, in Zeiten nach Tamagotchi, in Zeiten von, weiß ich nicht, hier Pokémon war gerade wieder am Start, du willst deine blöden kleinen Viecher hochziehen, du willst natürlich, wenn du ein Spiel machst wie SimCity, heute nicht mehr die Stadt planen, du willst heute die Familie planen und das war einfach brillant. Zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, genau den Nerv der Zeit getroffen.
Genau, also wir reden jetzt eigentlich die ganze Zeit von Maxis, weil die haben ja mit SimCity angefangen und die haben ja auch als erst, wie viele Sims-Spiele haben die denn gemacht?
Ich meine 4 und halt 2000 Add-ons.
Ja, tatsächlich, die Sims 4 ist auch noch von denen. Ich dachte, das wäre auch schon von jemand anders.
Nee, aber das hatten wir ja schon bei Bullfrog oben genannt. Also die hatten ja auch ihr Theme Park und Theme Hospital und dann irgendwann Theme Aquarium. Und diese Sims-Reihe war halt genauso, da hat man sich halt ausgetobt, da hat man geguckt, ja, kaufen die Leute eigentlich auch in SimCity, wenn wir denen sagen, du musst hier eine Ameisenfarm aufbauen. Ja, und bei manchen Sachen funktioniert's, bei anderen nicht. Sims war dann halt der goldene Schuss.
Der goldene Schuss.
Das ist was anderes, ne? Falsche Vokabel. Ja, aber der goldene Schuss für viele Studios, das passt ja thematisch wenigstens rein. Dann lasst uns all diese fantastischen Studios, die geschlossen wurden, in guter Erinnerung behalten und noch so ein bisschen auf weiteren Skandalen der Firma EA rumreiten, die sie sich dann währenddessen auch geleistet haben. Also um das Ganze jetzt nochmal einzutüten. Wir sehen ja halt, dass viele, viele Studios aufgekauft wurden, entweder weil EA Bock auf eine geile Lizenz hatte, weil sie gedacht haben, dass das Projekt, an dem sie gerade arbeiten oder für das sie bekannt ist, noch Zukunft hat. Und immer wenn diese Pläne dann gescheitert sind, hat man es relativ schnell zugemacht und gerade so in den Jahren 2009 bis 2013 haben wir jetzt gesehen, wurde halt sehr, sehr viel wieder dicht gemacht, wo man sich entschieden hat, ja, nee, das lassen wir vielleicht sein. Dementsprechend sind halt viele, viele gute Marken auch dann erstmal in die Schublade gewandert und ein paar von denen greifen wir jetzt halt bei den Skandalen nochmal auf, weil die wurden dann irgendwann wieder rausgezogen und da hatte dann einer die Idee, ach guck mal, was wir hier noch haben, wollen wir da nicht ein Scheißspiel draus machen, wo alle Geld für bezahlen?
Ja, so ungefähr.
Ja. Und hier eben, ich nenne es jetzt mal Skandalkapitel, beweist dann EA auch, dass sie in die Kacke greifen können, ohne ein Studio zuzumachen. Ich nehme jetzt ganz gegen die Chronologie ein aktuelles Beispiel hier an den Anfang. Titanfall 1 war ja eigentlich ganz gut, Titanfall 2 dann auch. Dann wurde schon an Titanfall 3 gearbeitet. Das wurde dann jetzt aber zum Free-to-Play Battle Royale Apex Legends umgezwungen, sage ich jetzt mal.
Hier in den Notizen steht richtiges Titanfall. Ich habe aber eben gelesen, richtiger Reinfall.
Wie gut Apex Legends ist, will ich an dieser Stelle offen lassen, weil ich noch nicht gespielt habe. Aber ja, das in den Notizen ist nicht so ganz falsch. Das heißt nämlich, richtiges Titanfall soll aber noch kommen, weil der Shitstorm hat dann schon so ein bisschen zu brodeln begonnen. Und da haben sie dann schon gleich gesagt, oh, nee, keine Angst, Titanfall 3 wird dann schon auch mal noch kommen.
So wie wir uns gerade als alte Männer auf unseren Balkon gelehnt haben und mit Kissen unterm Arm rausgeschaut haben und gesagt haben, in der Mitte der 90er, da waren die Simulations- und RTS-Spiele ganz, ganz groß. So wird irgendwann in 20 Jahren einer dieser Internet-Podcast-Opas sagen, wisst ihr noch 2019, als plötzlich jeder einen fucking Battle-Royale-Mode brauchte?
Ja. Das wird alles wieder verschwinden. Ich meine, wir haben so viele Trends kommen sehen. Ich meine, überlegt mal, Mitte der 90er RTS, dann gab es die Sportspiele, die groß wurden, dann gab es die Kriegsshooter, also Zweite Weltkriegs, die groß wurden, dann ging es da wieder weg. Dann kamen MMOs, im speziellen MMOs, das ist wieder abgeflacht zu, Hauptsache es ist ein Online-Spiel. Jetzt ist es im Speziellen beim Online-Spielen diese Battle-Royale-Geschichte.
Naja. Wir erleben jetzt zum Glück gerade wieder, dass Open World sich ein bisschen gesund schrumpft, aber das war auch, jedes Spiel hatte Open World in den letzten 3 Jahren gefühlt, also da hat man halt immer das Kommen und das Gehen der Trends.
Also ich befürchte, dass in 5 Jahren wahrscheinlich schon Fortnite es vielleicht noch gibt, aber wie bei Filmen, das ist ein Auf und Ab, da kommt was und da geht was und mal
aber
schauen.
Ist ja auch was Gutes.
Naja, ich sage hier gar nichts Wertendes. Ich wollte nämlich noch sagen, ich habe das hier gelesen, aber man kann zu dem Spiel halt nichts sagen, weil zum Zeitpunkt, wo wir das hier jetzt aufnehmen, ist das Spiel so neu, dass weder haben wir, oder ich zumindest, irgendwelche Stimmen gehört, die sagen, ist voll geil oder scheiße, und ich habe es auch selber noch nicht ausprobiert. Ich werde es auch nicht ausprobieren, weil so ein Gedöns spiele ich halt einfach nicht.
Jetzt sind wir richtig im Opa-Modus. Ein Battle Royale, das können die Kids spielen.
Nein, du hast mich nicht ausreden lassen, weil Apex Legends ist ein Ego-Shooter und deswegen habe ich da keinen Bock drauf.
Okay. Ja, was jetzt hier halt wieder zum Skandal wird, ist, dass sie eine Marke nehmen, die ja bei den Fans nicht unbeliebt ist. Also Titanfall ist jetzt kein Riesending auf dem Games-Markt, aber es ist nie als schlechtes Spiel auffällig geworden, und das Problem ist jetzt halt einfach, klar, ich meine, Blizzard hat so ein Ding auch gebracht und Overwatch ist ein geiles Spiel geworden, aber jetzt ein Titanfall umzubauen, nur damit man mal wieder ein Battle-Royale-Game hat, ist halt wieder so eine Frage, da steht doch wieder das Geld im Vordergrund.
Lass mich das mal kurz bitte einordnen, weil Titanfall ist in meiner Erinnerung immer noch als Microsoft-exklusive Shooter, aber das ist doch schon seit dem zweiten Teil nicht mehr so, oder?
Also den Einer gab's auch auf dem PC.
Ah, okay.
Das ist ja der Witz an Microsoft. Es gibt keine exklusiv Xbox-Spiele.
Ah, ja, klar, okay. Games for Windows hast du ja dann auch noch dabei, ja.
Beim Zweier, ja, hast du recht, haben sie das dann aufgeweicht. Titanfall 2 kam auch für die PlayStation 4. Nebst natürlich wieder Microsoft Windows und für die Xbox One.
Lass uns lieber über was anderes aufregen.
Ja, da hast du einen geilen Aufreger.
Jetzt könnten wir ja mal die Kiste. Wir nehmen eine alte Franchise und machen ein tolles Mobile-Game draus aufmachen.
Damit hier mal eins klar ist. Ich habe auf meinem mobilen Endgerät 2 Spiele drauf. Das eine ist Dragon Quest 1, das kann ich eigentlich löschen, weil ich es durchgespielt habe. Das andere ist Dragon Quest 3. Und das war's. Mobile Games, so wie wir das jetzt beschreiben, mit im Sinne von Handyspielen, das funktioniert ja, da funktioniert ja alles komplett anders. Der Witz ist, ich habe mir da nämlich nochmal so ein paar Gedanken drüber gemacht, und du kannst auf einem Smartphone mit Touch-Interface, kannst du ja bestimmte Genres einfach nicht umsetzen. Das geht ja einfach nicht.
Im gleichen Atemzug musst du halt zugeben, dass andere Genres hervorragend damit funktionieren.
Ja, genau. Worauf ich hinaus will, ist, dass diese Smartphones Genres sehr einschränken und eben sowas wie, also weil im Prinzip, so wie es damals auch gesagt wurde, steuerst du ja wie eine Maus. Und solche Spiele, wo du auf etwas tippen musst und dann passiert etwas, funktioniert. Aber sowas wie Actionspiele, es geht nicht. Da kann mir kommen, wer will, aber das geht nicht. Stell dir mal vor, mir ist jetzt kein besseres Beispiel im Kopf, aber stell dir mal vor, God of War von der PlayStation 4, es ist unmöglich, mit Touch-Interface zu spielen. Das geht einfach nicht. Keine Ahnung, da musstest du das gesamte Game Design umbauen. Jedenfalls, ja. Worauf wir hinaus wollen, ist nämlich genau dieser Punkt, dass alte Franchises, die man eben mit einem bestimmten Gameplay assoziiert, wie zum Beispiel Dungeon Keeper oder Command & Conquer, kommen dann plötzlich als Mobile Game raus. Und was passiert? Sie sind natürlich unfassbar scheiße. Aber warum, kann jetzt wieder der Dodo erklären, weil der so eine unfassbar tolle Löwenzahnstimme hat.
Eine Löwenzahnstimme.
Im Sinne von erklären.
Zu Dungeon Keeper kann ich gar nicht viel sagen, weil ich da nur gehört habe, dass jeder Klick, den du machst, quasi eine Ingame-Währung kostet und dass du die sofort nachkaufen musst und dass das wohl wirklich aus der 7. Hölle der Monetarisierung kommt. Also das habe ich selber leider oder zum Glück nicht gespielt. Aber bei Command & Conquer ist halt dann wieder das große Problem, dass du dir überlegst, also Command & Conquer Mobile heißt ja, glaube ich, Command & Conquer Rivals PvP bei uns. Das Spiel, habe ich in einem Durchgespielt-Cast sogar schon mal drüber gequatscht, ist an sich kein schlechtes Spiel. Du nimmst halt ein Genre, was früher funktioniert hat, wie du schon gesagt hast, in dem Fall RTS, und überlegst dir, also da saßen mit Sicherheit auch gute Game Designer dran, wie kannst du das auf ein kleines Display portieren, mit einem Realtime-Fokus, also was ja auch nicht üblich ist für PvP-Games auf dem Handy. Also du spielst wirklich gleichzeitig gegen jemand anderen und kontrollierst mehrere Units über ein Schlachtfeld. Wie kannst du da einen geilen Modus draus machen? Da haben sie sich drauf festgelegt, einen Domination-Modus zu machen. Also du musst 2 von 3 Punkten auf dieser Karte halten. Und das ist auch alles cool. Und du hast weiter dieses Realtime-Strategy-Schere-Stein-Papier-System. Das heißt, im Grundgedanken, wenn die gesagt hätten, hier ist das Spiel, 10 Euro, dann könnt ihr spielen, hätte ich mich gefreut. Was sie aber machen, ist halt, hier ist das Spiel, es ist gratis, lol, lol, wink, wink, nudge, nudge. Und dann kannst du nämlich alles da drin für echt Geld nachkaufen. Mm. Und die Einheiten können leveln. Das kennen wir als C&C-Fans vielleicht schon aus Red Alert 2, wo dann so ein Panzer, wenn er 2 Gegner abgeschossen hat, auf einmal levelt und stärker wird und bla. Aber hier ist es halt übergreifend und hier ist es in diesem ganzen Metagame verankert. Das heißt, dein Trooper ist dann halt Level 10 und wenn ich dann jemandem gegenüberstehe, der im Matchmaking mit mir gerankt wird, weil wir beide irgendwie Player Level 2 sind, aber der hat 30 Euro da reingesteckt und hat einen Trooper Level 34 gegen mich, da weiß ich, wer gewinnt. Und das ist halt kacke, das ist kein ausbalanciertes Realtime-Strategy-Game. Das könnte es aber sein und das ist das Problem, was wir da mit EA haben.
Dieser ganze Trend, warum jetzt diese krassen Marken als Mobile Game rauskommen, ist ja offensichtlich. Ich meine, wie viel potenzielle Kunden hast du denn? Wie viele Smartphones gibt es denn? Und dann hast du halt 1 Milliarde potenzielle Kunden, die das holen können. Plus eben die Leute, die sowieso Nostalgie damit verbinden. Also warum das gemacht wird, ist mir schon klar. Nur ich finde dieses Geschäftsmodell einfach so das ist...
Das ist halt dreckig, wenn du dir die Psychologie hinter solchen Spielen anguckst. Es geht in die Richtung Glücksspiel. Wir verbieten das unseren Kindern, aber die Games auf dem Handy können sie spielen. Also das ist verrückt.
Ich habe gerade kurz nachdenken müssen, was jetzt kein extremes Wort ist. Aber dreckig passt eigentlich echt gut, weil es ist wirklich eine, ja, mir fällt kein besseres Wort ein als dreckig.
Das ist halt mit einem bösen Hintergedanken wirklich.
Ich meine, die haben sich halt nicht hingesetzt und gesagt, ey, wir haben hier eine coole Idee für ein Spiel. Wie können wir das cool umsetzen? Sondern wir haben hier eine Marke, wie können wir so viel Geld da rausholen, wie es geht? Man hat das Geschäftsmodell und baut darum das Spiel und nicht andersrum.
Absolut.
Das wird halt scheiße.
Das merkt man halt dann, also wo wir bei Command & Conquer gerade sind. Vorher hat Command & Conquer ja auch einen neuen Release in Anführungszeichen gekriegt als ein Browser-Game. Und das war auch kein schlechtes Spiel. Das war nur einfach kein Command & Conquer. Und jetzt haben wir auf dem Mobile sogar ein Spiel, was als Command & Conquer durchgehen würde, wo ich sagen würde, ja, Mann, das könnte ein echt cooles Spiel sein. Das würde ich gerne spielen. Aber ich möchte halt nicht die ganze Zeit gematcht werden gegen Leute, die da 60 Euro reingesteckt haben, weil die das Metagame dahinter nicht kapiert haben. Kann man nicht einfach sagen, hier ist ein geiles Spiel, gib mir 5 Euro? Nee, funktioniert heute nicht, weil man die Generation auch dahin erzogen hat.
Ich erzähl dir mal eine Geschichte. Da, wo ich will jetzt eigentlich nicht unbedingt erzählen, wo ich mich so rumtreibe, das ist meine Sache, aber auf jeden Fall, ich bin in den letzten 2 Jahren mit sehr vielen Menschen in Kontakt gekommen, die halt alle 10 Jahre jünger sind als ich. Ich kann mich noch genau dran erinnern, wie dann eine Unterhaltung zwischen 2 Mädels, glaube ich, gewesen ist. Und da ist dieses Super Mario Spiel fürs Handy gerade rausgekommen. Ja. Und dann haben die gesagt, what? Das kostet 10 Euro?
Ja, klar.
Und ich hab nur dahinter gesessen und hab gesagt, ihr seid dumm wie Scheiße.
Das ist das Problem. Auf dem mobilen Markt kamen nie anständige Preise auf. Mhm. Alles, was da mehr kostet als 1 Euro, wird einfach ignoriert.
Das war das Anfangsproblem. Aber jetzt kommt das, was Stefan gerade erklärt hat.
Und dann irgendwie andere Umstände. Da habe ich dann nämlich auch mal Mädels gefragt, ja, was zockt ihr so? Ja, wir zocken alle Sims. Hä?
Immer noch, krass, ey.
Ja, ja. Deswegen weiß ich das ja. Genau, und die eine hat auch gesagt, ja, sie findet Watch Dogs 2 voll cool, weil man da durch das echte, glaub, Los Angeles fahren kann. Auch hier wieder der Realitätsbezug, dass sie das geil finden, durch was zu fahren, wo man, was es wirklich gibt. Dass das scheinbar mehr Faszination ausübt als irgendwas Fantastisches. Das ist halt, wie gesagt, den Leuten scheinbar zu weit drüber. Aber da wurde
davon
dann auch
lebt
gesagt,
ja GTA.
Ja, aber, naja, gut, aber GTA ist ja im Prinzip, es sind ja keine echten Schauplätze, aber egal. Worauf ich hinaus will ist, da war dann auch, ja, nein, ich möchte kein Geld für ein Handyspiel ausgeben. Die wollen das nicht. Die sehen es nicht ein, Geld dafür auszugeben.
Ja, du ja auch nicht.
Oh, Joey, es tut mir leid, wir reden hier über Themen. Wir könnten wahrscheinlich 6 Game Talks füllen, weil das, finde ich, auch ist ein super, super spannendes Thema, weil das auch wieder in diese ganze Erziehungskultur der Videospielbranche reinschlägt, weil wir uns die Leute, also wir als Entwickler in Anführungszeichen, haben uns die Leute ja so hinerzogen, dass keiner mehr 50 Euro für ein Spiel ausgibt, weil du es 2 Tage später in einem Steam-Sale für 15 kriegst. Oder weil du auf G2A irgendeinen European Exclusive Key für 7 Euro kriegst eine Woche später. Und das hat halt alles angefangen mit dieser irren Sale-Mentalität, mit einem Humble Bundle, wo du einen Cent hingibst und dann 16 Spiele kriegst. Und natürlich ist der Mobile-Markt da auch wieder eine von diesen Erscheinungen von, wo nie ein Spiel Geld gekostet hat. Augenscheinlich. Natürlich hast du dann wieder Microtransactions drin und wirst an anderer Stelle zur Kasse gebeten und hast einfach keinen Spaß, wenn du kein Geld bezahlst. Punkt. Aber das ist halt einfach diese Erziehungsmentalität, von der die Leute weg müssen. Und ich bin mittlerweile so weit, oh Gott, das klingt jetzt wie vom weißen Rappen heruntergepredigt, aber ich bin mittlerweile so weit, dass ich sage, ich bezahle lieber 5 Euro, als dass ich da wieder vor einer Wand stehe und wieder vor einen renne, der vielleicht irgendwie super seltene Karte XY für 20 Euro gekauft hat und dann verliere ich einfach.
Ja, selbstverständlich. Ich sehe das ja ganz genauso. Aber weißt du, was das Problem an dieser Methode ist?
Kinder?
Nein, es kommt nicht permanent Geld rein. Das Geschäftsmodell ist an erster Stelle. Und danach kommt dann erst, wie bauen wir da irgendwas drum?
Bei Mobile ja, bei Mobile auf jeden
Fall.
Spätestens seit Candy Crush für Geld irgendwelche Extraherzen anbietet, sollte das aber auch jeder verstanden haben.
Es schwappt ja immer so ein bisschen in den Heimkonsolen-PC-Bereich rüber. Ja. Da kommen dann immer sehr große Shitstorms. Da kommen wir aber dann vielleicht auch mal gleich rüber. Wir müssen von den Mobile
Übergang.
Games weg. Sonst
wir gehen jetzt nämlich auf dieses ganze Endorphin-Manipulationsgedöns ein, was die Mobile Games seit Tag und Jahr machen. Und daraus wiederum haben wir ja dann als letzte Schlussfolgerung diese verdammten Lootboxen, die im Moment in jedem Game sind. Das ist auch nur Gambling und das ist auch ein ganz, ganz verrücktes, perfides Belohnungssystem, weil du dich in dem Moment gut fühlst, wo du aus deiner Battlefront 2 Lootbox Luke Skywalker rausziehst.
Ja.
Das ist nämlich dann der Weisheit letzter Schluss, dass wir das aus dem Mobile Game als Entwickler wieder wir gesprochen, wir haben gelernt, die Kunden kaufen diese Scheiße, die wollen ihr Belohnungssystem austricksen, lass uns das auch in Battlefront 2 einfach auch einbauen.
Da ist ja ein Shitstorm losgetreten, der nicht nur innerhalb der Gaming-Branche geblieben ist, sondern das war ja in allen Nachrichten war das ja. Du musst dir mal überlegen, dass diese ganze Battlefront 2 Lootbox-Geschichte, das hat ja dazu gesorgt, dass in Ländern darüber entschieden wurde, ob das Glücksspiel ist oder nicht.
Ja, ja.
Ja.
Das hat ja eine politische Auswirkung gehabt. Das ist schon extrem krass, was das so nach sich gezogen hat. Und jetzt ist halt da auch die große Spekulation, wie weit hat da die PR-Marketing-Abteilung von EA, haben sie da richtig gehandelt und sonst irgendwas?
Also EA hat an dem Moment einfach nur wie so ein störrisches Kind probiert, wie weit können wir eigentlich mit dem Scheiß gehen? Weil die sind mit Sicherheit nicht die ersten mit Battlefront 2, die ein Lootbox-System haben. Aber die waren halt die, wo die Leute plötzlich Hochrechnungen angestellt haben und meinen, ihr sagt zwar, man kann das auch alles frei spielen, aber dafür würde man 6000 Tage brauchen.
Ja, ja, ja. Aber der Trick war halt einfach recht plump. Die wollten jetzt einfach mal wissen.
Ja, genau. Die haben das Ding halt einfach einen Schritt zu weit gedreht, oder?
Das haben die alles durchgerechnet im Voraus. Die haben eigene Leute dafür, die nur solches Zeug ausrechnen, zusammen mit den Psychologen, die dann dem Grafiker sagen, wie die Lootbox blinken muss, wenn sie aufgeht.
Absolut. Ja,
ja. Ja. Aber ich weiß halt nicht, war es jetzt wirklich, wir wollen gucken, wie weit wir gehen, oder ist da irgendeine Consulting-Firma angekommen und hat gesagt, ey, wenn ihr hier, wir rechnen euch mal vor, wenn das und das alles passiert, dann steigert der Umsatzgewinn sich um das Vierfache. Wir wissen es halt nicht. Wir wissen nicht, wie die Führungsetage da tickt. Gucken die nur nach den Zahlen oder hören die tatsächlich auch auf das, was, ich meine, man muss sich überlegen, wir leben in einer Zeit, in der weltweite Kommunikation so einfach geworden ist und so hörbar geworden ist wie noch niemals in der Menschheitsgeschichte.
Ja, wo Steam-Games nicht mehr verkauft werden, wenn da ein Daumen nach unten nebensteht.
Ja, es ist so verrückt. Man muss eigentlich Marktforschung schon fast gar nicht mehr machen. Man muss einfach nur mal kurz auf Twitter oder Instagram oder man muss einfach nur gucken, was sind die momentanen meistbesuchten oder erfolgreichsten Social Media Kanäle und dann gehst du dahin, dann hörst du einfach mal zu. Du kriegst quasi Marktforschung für lau schon fast. Und ich habe manchmal manche Firmen machen das mal mehr, mal weniger, aber ich weiß, das geht halt auch alles einfach so schnell mit dieser ganzen Internetkommunikation. Ich weiß halt nicht, wie einfach das dann ist, dann zu sagen, dazuzuhören oder nicht. Dann muss man auch noch aussortieren, wie viele Trolle sind da dabei und sagen jetzt ja, nur genau. Zum Scheiß, das ist Bullshit. Ich meine, man sucht ja die ganze Zeit nach Lösungen, wie man quasi sehen kann, ob dieses Review ernst gemeint ist oder nicht. Man sieht ja bei Steam zum Beispiel die Spielzeit dahinter. Und wenn du da 0,1 siehst und einen Daumen nach unten und eine Wall of Text, wie scheiße das Spiel ist, da weißt du ganz genau, ja, vergiss den. Das ist Schwachsinn. Der kann keine qualitative Aussage darüber treffen, über die Qualität des Spiels. Also verpiss dich.
Du hast halt schon immer dieses psychologische Phänomen gehabt, dass die schlichtesten Geister immer am lautesten schreien. Und das sollte man nicht vergessen, wenn man diese Art der Marktforschung betreibt. Und bei Battlefront 2 mit dem Lootbox-Desaster, das war aus meiner Sicht eher eine Schadensbegrenzung als dieses typische "Yeah, we're listening. Wir haben auf die Spieler gehört. Die Spieler wollen nicht verarscht werden. Komisch, haben wir uns ganz anders gedacht am Anfang."
Ja, wir versprechen uns zu bessern. Da haben sie wahrscheinlich den Schreiber von Facebook eingekauft und der schreibt ihnen dann die Entschuldigung.
Oder von CD Projekt Red.
Ach, die können mir auch langsam gestohlen bleiben. Sagt mal, wisst ihr eigentlich, wie oft sich jetzt Battlefront 2 verkauft hat? Weil also normalerweise kauft man das Produkt dann nicht. Wenn man schon sagt, man findet das scheiße, dann kauft man es halt nicht. So mache ich das zumindest. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass das irgendwie nicht so praktiziert wird. Das finde ich irgendwie total schräg.
Battlefront 2 ist halt eine Grafikbombe und es ist Star Wars. Das darf man bei all dem Lootbox-Desaster nicht vergessen. Also das sieht unfassbar geil aus.
Eigentlich sollten wir das vielleicht mal auslagern in einen eigenen Game Talk, aber ich muss jetzt hier mal einen Cut machen, denn EA hat sich noch so 2-3 andere Dinge geleistet, die in eine andere Richtung gehen, die hier aber auch erwähnt werden müssen.
Ja.
Ja, die gar nicht so viel mit Videospielen selbst zu tun haben, sondern eher mit dem drumrum.
Richtig. Ja. Man will ja heute die bösen Raubkopierer eindämmen. Und die Zweitverwertung auch. Was macht man also? Kopierschutz und Spiele aus dem Retailmarkt rausziehen, sondern möglichst nur noch online verkaufen und dann da auch nochmal kontrollieren, hat der wirklich ein legitimes Spiel? Da machen wir doch noch ein Always Online drauf.
Ja, und da Steam natürlich mittlerweile auch 30% der Verkäufe einheimst, sind die Großen in Anführungszeichen, also namentlich EA, Blizzard und Ubisoft, natürlich daran interessiert, ihre eigene Plattform hochzuziehen, damit die 30% in die eigene Tasche wandern. Und so ist eben Origin damals entstanden.
Also Origin kam ja im Juni 2011, wurde das gelauncht. Ich meine, schlussendlich hat es nur 4 Jahre lang gehalten, weil ich mir dann Battlefront 1 geholt habe. Ja, wobei, auch da wurde ich überredet und ich wollte halt irgendwie soziale Interaktion mit meinem besten Freund haben. Und manchmal geht das halt dann nur über Online-Spiele. Das darf man in der heutigen Zeit nicht vergessen. Aber Origin war... Das war der Moment, wo ich gedacht habe, wo EA gesagt hat, jetzt gucken wir mal, was wir mit euch machen können. Denn Origin ist die Plattform, in der man EA-Spiele registriert oder kauft oder sonst irgendwas. Und Menschen sind ja schon ein bisschen abgefahren. Da sind dann die Leute aus ihren Löchern gekrochen und haben den kompletten Source-Code von Origin unter die Lupe genommen. Und was man da gefunden hat, ist ja wirklich erschütternd gewesen.
Ja.
Denn dieses Programm hat nicht nur irgendwie dafür gesorgt, dass diese Spiele einen Kopierschutz haben und man kauft sich das, ja, und dann hast du es halt, egal wie viel du dafür bezahlt hast, sondern das war effektiv Spyware. Man kann das nicht anders bezeichnen. Wenn ein Programm einfach mal so die Rechte besitzt, in deinen Skype-Account zu gehen und in Skype mitzulesen, dann ist das Spyware. Manchmal frage ich mich halt echt, wann war der Zeitpunkt, als wir der Stasi oder in Anführungsstrichen der Stasi die Tür aufgemacht haben und uns nicht mehr darüber aufgeregt haben, dass es sowas gibt, sondern wir es eingeladen haben? Weil da habe ich gedacht, es darf doch nicht wahr sein. Wie kann man denn willentlich sowas installieren? Das kann doch nicht sein.
Das ist halt ein ganz klassisches trojanisches Pferd, wo du nicht weißt, was du dir damit reinholst. Also der Skandal war ja dann auch riesengroß, als rauskam ja das Tool, das durchliest nicht nur irgendwelche Textbrocken, die da in Skype vielleicht nicht verschlüsselt sind, weil Microsoft wieder Scheiße gebaut hat, sondern das Tool geht auch ganz effektiv hin und durchsucht deine ganze Festplatte unter dem Vorwand, dass es sagt, ja, wenn du schon ein EA-Spiel installiert hast, dann wird es auch in Origin aufploppen. Was man aber eigentlich macht, ist gucken, was für Raubkopien du eigentlich von EA auf deinem Rechner hast in dem Moment. Und das war ein Riesenaufschrei.
Ja, und vielleicht, was hast du halt sonst noch so Konkurrenzsoftware und so weiter?
Also das ist halt Privatsphäreverletzung auf so vielen Levels. Das ist kein Wunder, dass das wieder aufgeploppt ist ohne Ende.
Dass Firmen immer mal ankommen und versuchen, irgendwie Wege zu finden, wie man am meisten Geld aus der Tasche zieht. Ja, wir leben halt in einem kapitalistischen System. Was willst du da machen, ja?
Ja, das ist halt die, da beißen wir uns wieder in den Schwanz, ja.
Kann man sich drüber aufregen, aber ist halt in Anführungsstrichen deren gutes Recht, das so zu probieren. Aber das hat ja nichts mehr mit Gaming dann zu tun gehabt, sondern eben Privatsphäreverletzung. Da habe ich gedacht, ey, das darf doch nicht wahr sein.
Also hätten wir da schon dieses europäische Datenschutzgesetz, was jetzt hier vor einem Jahr verabschiedet worden wäre, dann hätten die aber eine fette Sammelklage am Arsch gehabt.
Ich meine, das muss man sich mal überlegen. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit das mit Auslöser dafür geworden ist, aber da ging es dann so los mit, hallo, vielleicht sollten wir nicht einfach mal uns alles gefallen lassen und das muss halt auch alles reguliert werden. Aber wie schnell das alles mit dem Internet geht, weißt du, das war dann einfach da. Man muss aber mittlerweile sagen, dass das, glaube ich, nicht mehr so krass ist.
Nee, auf keinen Fall. Das mussten die ja komplett zurückrudern.
Hoffen wir es mal.
Das ist halt genau das Problem. Das weiß man halt schlussendlich. Also theoretisch müssten wir jetzt zu diesem Zeitpunkt, müssten wir nochmal den kompletten Source Code durchgehen und gucken, was macht das jetzt eigentlich?
Ja,
das sind halt immer so diese Blackboxen, die man da so hat und die ihr Ding machen. Aber was genau da so alles passiert, weiß man halt nicht so genau.
Eine andere Version zu überprüfen, ja, ist das Spiel dann hier legitim erworben und hat es ja hoffentlich nicht raubkopiert, kann man auch ohne Origin machen. SimCity hat mal gezeigt, wie das geht mit Always Online. Kam dann halt super toll. Am ersten Tag zu Release, zum Launch, konnte das einfach niemand spielen, weil dieser Abfrageserver nicht funktioniert hat. Die einzigen, die es spielen konnten, waren halt die Raubkopierer.
Weil die nämlich nicht auf den offiziellen Server von EA zugreifen mussten und deswegen ist das Spiel nicht abgestürzt.
Ja.
Das war einfach so unfassbar dumm. Ich versuche gerade mal zu finden, ich kann mich noch dran erinnern, wie damals auf Amazon die Sternebewertungen, ich glaube, es waren Tausende und Abertausende Reviews und es war auf einem Stern. Das war so verrückt.
Das war wirklich das beste Beispiel dafür. Das war auch wieder geschichtlich betrachtet. Das war halt auch so die Phase, wo Game Studios gedacht haben, ja, wenn wir Always Online einführen, dann haben wir auch eine Übersicht, wer das gerade spielt und wer es gekauft hat. Das ist natürlich kompletter Quatsch.
Ganz davon abgesehen, kann man solche Daten halt einfach als Mensch nicht auswerten. Das ist ja viel zu viel. Das ist ja das Verrückte. Aber egal. Ja, Joey.
Hier, an dieser Stelle muss ich natürlich noch eine persönliche Hassnote einfließen lassen.
Hassnote.
Wer den Schlacht um Mittelerde Game Talk gehört hat, der weiß, dass ich das Spiel doch recht vermisse. Und das wurde auch von EA gepublished. Teil 1 sowie Teil 2 und die Erweiterung. Und das haben sie dann leider sterben lassen. Ging dann auch noch ein bisschen in die Lizenzhölle, klar, hat auch Einfluss. Ja. Aber dass sie das einfach dann auch noch so ungepatcht irgendwie sterben ließen und dann Server down und so weiter, nehme ich ihnen halt einfach heute noch übel.
Ich habe da drüber so ein bisschen nachgedacht, weil ich wusste, dass es kommen wird, dass du Schlacht um Mittelerde erwähnen würdest. Theoretisch, also jetzt nur mal so als Gedankenspiel, könnte man ja nochmal so ein Spiel machen, nur halt ohne die Herr-der-Ringe-Lizenz. Tragischerweise würde die heute ja auch einfach nicht mehr ziehen.
Vielleicht, was gemacht wird, es gibt ein Fanspiel, das wird mit der Unreal Engine jetzt gebaut, quasi ein Nachbau dieser Spiele, soll bald mal kommen.
Tja, und so haben wir zu den ganzen geschlossenen Studios und den geliebten Lizenzen, die hier im Namen des Kapitalismus in Grund und Boden geschossen wurden, jetzt doch die ein oder andere Frage noch offen. Ich möchte mal sagen, wir haben hier viel über Kapitalismus und Business-Entscheidungen schon geredet. Ist vielleicht am Ende die Entscheidung, einen Bullfrog nach 6 Jahren zuzumachen, auch nur wieder eine Business-Entscheidung, wenn da einfach kein Hit mehr kommt und der Typ, den man quasi damals als Creative Head, diesen Molyneux, den hat man ja mit Bullfrog gekauft. Das ist ja bei so Firmenübernahmen auch immer ganz wichtig, dass das Know-how im Unternehmen bleibt. Der war ja da auch schon weg.
Wir wissen halt zu viele Faktoren eigentlich nicht. Wir wissen ja effektiv die Zahlen nicht und wir wissen auch nicht, wie da entschieden wird. Vielleicht hat das auch unter Umständen, ich meine, ganz oft ist es ja auch so, dass das Studio so geschlossen wird und Mitarbeiter werden dann in eine andere Sektion, in eine andere Business Division oder was auch immer transferiert, um vielleicht dann Steuern zu sparen oder was auch immer. Wie, ich weiß es nicht. Aber es passiert halt in vielen Fällen so, dass die kaufen ein Studio und das letzte Spiel, was die rausbringen, ist entweder nicht gut und nicht erfolgreich oder nicht erfolgreich. Hm. Es ist halt auch so schräg, weil man darf auch nicht vergessen, dass EA jetzt auch Unravel rausgebracht hat und die momentan auch da wieder versuchen. Also es ist so ein ganz merkwürdiges Unternehmen, wo man eine Zeit lang echt sagen könnte, ja, EA ist die böseste Videospielfirma, die es so gibt. Zu dem Zeitpunkt war ich der Meinung, dass Activision ziemlich scheiße ist, aber das liegt halt einfach daran, dass die Call of Duty haben und was sie damit alles so aufgezogen haben. Wenn man jetzt mal zu Westwood geht, das letzte Spiel, was die rausgebracht haben, war Command & Conquer Renegade und das war ein Ego-Shooter. Westwood hat niemals zuvor einen Ego-Shooter gemacht.
Nee, aber die Lizenz hat da gut drauf gepasst und Renegade war ein cooles Spiel und das hatte einen wahnsinnig geilen LAN-Mode, wo du einen Mix hattest, einen Genre-Mix aus Base-Building und Ego-Shooter und einer musste den Sammler fahren und sowas. Das war ein geiles Spiel, aber das war halt weit aus dem Fenster gelehnt und das war nicht das, was EA wollte mit dem Studio.
Niemand hat das gespielt, den ich kannte.
Okay, wir hatten Spaß damit.
Wer genau ist denn jetzt eigentlich daran verantwortlich, dass dann irgendwelche komischen Sachen passieren? Ist das jetzt wirklich EA im Anzug, der dahinter steht und sagt, ey, ihr macht jetzt bitte dieses Spiel? Oder ist es tatsächlich so, dass EA sagt, hier sind ein paar Millionen, jetzt macht euer Ding und das Studio verzettelt sich? Man bekommt ja nicht so viel mit. Das ist wie mit Rockstars, die plötzlich bekannt werden. Dann werden die plötzlich drogensüchtig und sterben mit 27.
Alte Regel.
Ich weiß nicht, inwieweit das hier auch so zutrifft, dass dann manche Entwickler vielleicht an ihrem Übermut scheitern. Ich meine, Dead Space ist ja auch, das war ja auch sowas. Dead Space 1 kam raus und alle, das ist das geilste Horrorspiel, was seit Jahren rausgekommen ist. Es, gute Atmosphäre, gutes Gameplay und alles irgendwie anders. Und dann kam da noch ein bisschen was, aber das wurde ja dann auch schlussendlich geschlossen. Und das, also, es ist meiner Meinung nach relativ schwer, qualitative Analysen da zu treffen, weil wir sitzen halt hier einfach als Konsumenten und können uns hauptsächlich darüber aufregen, dass ein Studio, was wir cool finden, nach dem nächsten geschlossen werden.
Ja, ja.
Und als Höhepunkt die halt ein Schrottspiel rausbringen.
Also es kann, das wolltest du wahrscheinlich mit den letzten 2 Minuten sagen, auch sein, dass ein Studio vielleicht einfach mal selber schuld war.
Ja.
Weil auch bei den Legenden, auch bei den tollen Studios, kann ja auch mal die Luft raus sein. Und nur weil das noch ein Studio ist, das noch so heißt, bedeutet das ja auch nicht, dass noch die gleichen Leute da drin sind wie früher, die ja eigentlich das Studio sind oder waren. Ich meine, guck mal bei Rare, das hat ja heute nichts mehr mit Rare zu tun, ist nur noch der Name. Dazu passend habe ich mal was gehört, das ich gar nicht so unrealistisch fand. Ich will es jetzt nicht zu fest bewerten, wie wahr kann es jetzt sein. Aber EA soll eigentlich viele mit einer guten Absicht, ich nenne es jetzt mal, kaputt gewirtschaftet haben. Und zwar sind die zu einem Studio und die haben dann gesagt, hey, wir haben hier diese tolle Idee. Dann sagt der EA, hey, cool, das gefällt uns, kommt zu uns, wir übernehmen euch und hier habt ihr noch 300 Millionen. Und jetzt macht ihr das richtig cool. Jetzt nehmt ihr die Idee und macht die noch größer, noch besser, höher, schneller, weiter. Und dann kamen die Studios, wuchsen viel zu schnell und sind dann an diesem schnellen Wachstum kaputt gegangen.
Ja, weil gerade in dieser Zeit, die wir angesprochen haben, viele Acquisitions waren noch so in den 2000er Jahren, in den frühen 2000er Jahren, vielleicht sogar in den 90ern. Und klar, da waren Videospielunternehmen kleine Läden. Da hatten wir noch nicht die 120 kopfgroße AAA-Produktion irgendwo sitzen. Und wenn die dann plötzlich so viel Geld in die Hand kriegen, ich meine, nimm heute mal einen Indie-Entwickler, der aus 6 Leuten und 3 Freelancern besteht und gib dem 100 Millionen Euro und sag, hier, denn das nächste Spiel, was du machst, ist AAA. Such dir die Leute, such dir alles zusammen. Wir geben dir keinen Manager, wir geben dir keinen Projektplaner, das machst jetzt alles du. Ja, die zerbrechen daran. Das ist eine andere Liga.
Ich meine, bei Telltale ist es ja auch ähnlich passiert. Die haben ja eine Lizenz nach der nächsten gekauft und sind ja schlussendlich auch an eigenen Ambitionen zerbrochen.
Ja, zu viel gleichzeitig. Ja.
Es fällt natürlich immer leichter zu sagen, ja, der Anzugträger im Hintergrund ist der Böse. Das ist auch oft genug so.
Sie sind halt dann auch das böse Aushängeschild, das dann hinstehen muss und sagen muss, wir machen's zu und sie bekommen dann auch den Hate ab. Das ist ja nicht der Chef des Studios oder das gesamte Studio, das nach vorne tritt und sagt, wir haben einen Scheiß gebaut, deswegen machen wir uns jetzt selber zu.
Ich finde, das ist, wie wir es jetzt angesprochen haben, sehr vertretbar bei den ersten 3, 4 Malen. Aber wenn das zu einem Muster wird, wie bei EA jetzt in dem Fall, dann kann man halt schon irgendwo sagen, ja, sag mal, merkt ihr es eigentlich noch? Und muss man das Studio gleich zumachen oder kann man es vielleicht auch gesund schrumpfen? Muss denn jetzt hier wirklich aus Command & Conquer eine Lizenz auf dem Handy werden, wo ihr am Anfang wahrscheinlich von irgendeinem Indie-Studio ein geiles Spiel gepitcht bekommen habt und ihr habt dann gesagt, ja, hier, nee, das ist ja gar nicht mit Microtransactions, Leute? Also das muss halt nicht passieren. Das ist schon eine aktive Entscheidung.
Ja,
Wenn
weil
diese
es
aktive
Business ist.
Entscheidung halt immer daneben geht, also immer in die Richtung geht, ja, dann machen wir jetzt Studio X zu, weil die haben seit X Jahren keinen Hit. Anstelle zu sagen, ja, dann schrumpfen wir das vielleicht ein, wir holen da vielleicht noch irgendwie Creative Head XY mit rein, bringen wieder einen großen Namen in das Studio, lassen da ein Spiel produzieren, was einfach nur Double A ist und nicht gleich Triple A. Also so geht's ja auch. Und so wird's ja, also mittlerweile ist EA, um da den Bogen zur heutigen Zeit nochmal zu schließen, ja auch wieder als Publisher tätig. Du sagst schon, Yarny hier, wie heißt das nochmal? Unravel wurde
Unravel.
von denen jetzt gemacht.
Und wie hieß die beiden Gefängnisbrüder da?
A Way Out.
Ja.
Ja, also die gehen wieder in die Richtung und die versuchen wieder ein bisschen die Good Guys zu sein, aber das nimmt denen im Moment noch keiner wirklich ab. Das wirkt halt alles wieder so wie bei diesem, ja, yeah, we're sorry. Unsere Lootboxen hättet ihr aber in 6000 Jahren auch alleine freispielen können.
Ja, sie machen es halt gerade beides gleichzeitig. Das ist das völlig Verrückte, dass sie das mit diesen Lootbox oder halt generell diese Arschloch-Moves machst und gleichzeitig aber, hey, wir bringen aber auch hier Publisher und wir geben hier sowas wie Way Out oder Unravel eine Chance. Und es ist so strange, dass das irgendwie gleichzeitig passiert und mit dieser Ambiguität komme ich irgendwie nicht klar.
Ja, und was wir halt noch gar nicht gesagt haben, ist, dass denen der Ruf auch permanent auf die Füße fällt. Also diese ganzen Skandale, die wir eben erwähnt haben, die haben sich dann halt so niedergeschlagen, dass EA 2 oder ich glaube sogar 3-mal bei der Wahl zur Worst Company Ever auf Platz 1 war.
Das musst du erst mal schaffen, sogar noch vor den super doofen Telekom-Unternehmen da in den USA.
Ja, oder halt wirklich Verbrechern wie Monsanto und solchen Kandidaten.
Ja, also deswegen, also sowas kann man ja dann nicht ernst nehmen. Also weil, wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, sind das ja erste Weltklagen, die wir hier von uns geben. Ja, weil, oh, der Videospiel-Typi da, der will nur Geld machen. Ja, ist doch klar.
Will ja jeder, ja.
Aber ja, eher sowas wie Monsanto müsste da, aber sowas, oder halt jetzt Bayer auf Platz 1 sein.
Ja, solche Kandidaten halt, die halt wirklich in Anführungszeichen Verbrechen an der Menschlichkeit begehen, aber nicht jemand, der dein geliebtes Franchise gegen die Wand fährt. Also, das ist dann halt auch wieder so eine Internet-Troll- und Whiny-Fanboy-Geschichte, die da rauskommt. Aber das zeigt halt schon, was für eine Reichweite diese ganzen Entscheidungen, die wir hier jetzt den ganzen Abend lang besprochen haben, was die für eine Reichweite haben und dass die Leute sehr wohl keinen Bock mehr auf diese Scheiße haben und dass EA aber auch nur sehr bedingt daraus lernt und immer wieder den nächsten Topf Scheiße irgendwie den Leuten kredenzt und denkt, ja, hier Command & Conquer Rivals, da haben die bestimmt sau Bock drauf oder Titanfall 3, das will doch keiner, wir brauchen ein Battle Royale Game jetzt sofort. Man lernt halt einerseits nicht und andererseits will man den Leuten dann bei der E3 den Honig ums Maul schmieren und sagen, hier, wir haben aber auch 3 Indie-Games für euch in der Pipeline übrigens.
Ich weiß, wir lieben Videospiele, sonst würden wir jetzt nicht so lange über sowas reden. Und ich weiß, für jeden gibt es verschiedene Sachen, die einem damit viel verbinden und sonst irgendwas. Aber am Ende des Tages sind es nur Videospiele. Und ich frag mich einfach, ey, scheiß doch einfach drauf. Dann scheiß doch einfach auf diese dumme Firma und lass es einfach. Es gibt so viele andere gute Sachen. Ich meine, das ist auch einer der Gründe, warum ich so ein großer JRPG-Fan bin. Mal ganz davon abgesehen, dass Square Enix auch gerade in irgendeiner Sinneskrise ist, weil sie nicht wissen, was sie mit Final Fantasy machen sollen, was mir auch ein bisschen wehtut. Aber da gibt es so viele andere gute Sachen, wo du eben einmal deinen Preis auf den Tisch legst, und dann kriegst du ein 50-Stunden-Spiel. Das fängt zwar auch an mittlerweile mit, du kannst dir Kostüme kaufen und sonst irgendwas, das ist aber alles optional und ja, wer jetzt halt so blöd ist, das Geld auszugeben, der soll das gerne tun. Ich fände es einfach schön, wenn es wirklich fair werden würde, wenn man wirklich eben das Gesamterlebnis bekommt und dann bezahlt man für alles, was man jetzt wirklich on top optional haben will, dafür sowas wie Skins oder ich will, dass meine Waffe Gold und irgend so ein Scheiß ist, da kann man von mir aus Geld ausgeben, aber so dieses Grundgerüst und dass man das einfach mal alles fertig bekommt. Ich weiß, wir kommen noch aus der Generation, wir wollen das und ich will das so.
Ja, ich glaube, das ist wirklich das Problem, was wir jetzt an 3 Stellen schon angesprochen haben. Und zwar, dass die Käufer, diejenigen, die dir am Ende das Geld hinwerfen, die hast du halt mittlerweile versaut mit diesen Systemen. da ist nicht nur EA dran schuld, da ist auch Steam Sale dran schuld, da ist Humble Bundle bedingt dran schuld. Da ist natürlich dieser ganze Mobile-Markt, der von vornherein der wilde Westen war, als der losging. Und da haben alle gedacht, ja, jetzt können wir uns nur noch verkaufen, wenn wir hier für 0 Euro auf den Markt gehen, weil wenn wir die einzigen sind, die einen Euro kosten, dann nimmt uns keiner, weil es gibt ja 1 Million Gratisspiele. Diese ganze Entwicklung, die müssen wir halt aus den Leuten erstmal wieder rauskriegen.
Ja, oder halt aus dem Mainstream. Aber es gibt ja Alternativen. Es gibt immer Alternativen. Das darf man nicht vergessen. Aber leider werden wir hier jetzt keine Lösung und auch kein Heilmittel für irgendwas finden, weil, wie ich schon am Anfang gesagt habe, wir sind einfach nur 3 Typen, die jetzt relativ lange über dieses ganze Thema geredet haben.
Aber ich meine, hier zeigt sich doch, dass wir vielleicht mal einen strukturierten Cast gesondert zu solchen Themen machen sollten, wo wir diese Punkte, die hier noch offen bleiben, ein bisschen genauer aufgreifen werden.
Ja, ich glaube, wir haben jetzt viel über diese ganze Entwicklung der EA natürlich da auch einerseits zum Opfer gefallen ist, die sie aber andererseits auch total angetrieben haben, geredet. Und das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Also man darf halt in so einem Podcast, den man irgendwie unter dem Working Title EAs Zerstörung laufen lässt, wie wir es hier gemacht haben, da darf man halt nicht nur über geschlossene Studios reden. Und deswegen haben wir uns ja auch nachträglich geeinigt, das Ganze redefinieren und über die Kontroverse, die EA auf dieser Videospiel, in dieser Videospielwelt darstellt, zu reden. Und ich glaube, das ist uns jetzt umfassend gelungen. Da musste man halt hier und da mal links ein bisschen weiter ausholen und rechts ein bisschen weiter ausholen.
Ja, ja. Übrigens, ich erwähne es hier nochmal. Ein paar mehr Details gibt's wie immer in den Shownotes, direkt schon bei dir in der Podcast-App in der Beschreibung oder sonst im Web gametalk.fm/kontroverse-EA.
Und wir entlassen euch, liebe Hörer, jetzt wahrscheinlich am besten mit der Hoffnung, dass EA nicht nur so tut, als würden sie mit den Indie-Studios wissen, was sie tun, und nicht nur so tut, als würden sie zuhören mit den Lootboxen, sondern dass auch die vielleicht irgendwie den Dreh kriegen und noch zu einer coolen Company werden, die wir alle wieder unterstützen können.
Normalerweise beendet der Joey ja immer mit dem Cast: Jetzt noch viel Spaß mit einem der Spiele, vielleicht sogar mit von EA, aber ich glaube, diesmal kannst du das Gegenteil sagen, oder?
Vielleicht sogar mit einem Nicht-EA-Spiel. Denn es gibt ja genügend. Tschüss.
Hey, Dead Space 1 war cool.
Tschüss.
Ciao.
Thank you for listening to Game Talk. For further information, please visit GameTalk FM. Till next time.
Das war voll geil. Das hat super Spaß gemacht.